Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ey Olli.
Einen wunderschönen wünsche ich dir, du.
Ich wünsche auch einen wunderschönen. Heute ist Sonntag. Herzlich willkommen bei Sanft und sorgfältig. Wir sind zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, das letzte Mal, als Matthias Brandt da war, gemeinsam in einem Studio beim RBB.
Du kommst ja auch nur noch nach Berlin, wenn wir wirklich hochkarätige Gäste haben. So ist es auch heute
wieder
der Fall.
Nein, du würdest
nie für mich alleine in die
Sendung
kommen.
Ich komme immer, wenn jemand die Reisekosten bezahlt.
Ja, die werden nur bezahlt, wenn wir einen hochkarätigen Gast haben.
Das stimmt. Wir haben heute einen hochkarätigen Gast. Wir verraten noch nicht, wer das ist. Noch nicht gleich erst.
Wir verraten das erst gleich.
Wir sagen erstmal Hallo, herzlich willkommen in der Sendung. Das ist ja Olli Schulz. Er sieht ein bisschen müde aus.
Ich bin verkatert.
Alba Berlin, weil er jetzt, der ist jetzt als Prominenter, hat er jetzt neue Hobbys und letztlich kriegt umsonst Karten von irgendwelchen PR-Agenturen und sitzt dann neben Leuten, die er selber als Arschlöcher bezeichnet, beim Basketball rum.
Ja, aber
ohne selbst natürlich ein Arschloch zu sein.
Eine Sache muss man dazu sagen. Ich habe gestern das erste Mal den VIP-Bonus in Anspruch genommen, weil es kaum noch Karten gab für das Spiel. Es war das fünfte entscheidende Spiel.
Ist das eine Extrakarte oder kannst du das auch mit deiner ein Jahr umsonst essen Hardrock-Karte da umsonst bei Alba rein?
Nee, das beißt sich leider.
So.
Das kann man leider nicht. Aber ich habe tatsächlich mir gestern darüber, ich bin ja Promi jetzt, kann man nichts gegen sagen. Aber ist ja, also für manche bin ich auch einfach nur so ein Scharlatan, der sich in die Medienszene reingemogelt hat. Auf alle Fälle hatte ich dann VIP-Tickets und saß dann da an einer Ecke neben Giovanni Elba und Marco Rehmer, der hat mal bei Hertha gespielt. Und dann war noch da der Vollidiot von Calcia Candela mit Sonnenbrille in der Sporthalle. Da hätte ich am liebsten was auf den Kopf gerissen. Nichtsdestotrotz hat Alba Berlin gestern verloren und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht, weil das war in der eigenen Halle und das Spiel gegen Bayern München, amtierender deutscher Meister, das hätten die eigentlich gewinnen sollen, haben aber nicht die Nerven gehabt. Und ich habe die ganzen Playoffs verfolgt. Ich war bei allen Spielen, da haben wir für jedes Spiel Tickets gekauft. Nur gestern habe ich einmal VIP hier und dann verlieren die auch gleich. Vielleicht lag es aber auch am schlechten Image, dass ich da echt, also dass die auch gesehen haben, die Spieler. Olli Schulz sitzt nicht mehr normal im Volk und dann.
Früher warst du noch so ein Stehplatz-Basketball-Fan. Mittlerweile bist du nicht mehr richtig Street, Olli. Kann man schon so sagen. Kommst du mit so einem goldenen Bentley an wie Thomas Gottschalk, dessen Autobiografie Herbst und ich gerade höre als Hörbuch. Aber lass uns unseren Gast nicht außen vor sitzen lassen. Er ist schon hier.
Ich bin sehr glücklich, dass er heute hier ist, weil man muss dazu sagen, er gibt jetzt auch nicht so viele Interviews und ist jetzt auch nicht in so vielen Talkshows vertreten. Und er hat Ja gesagt und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Tom Schilling.
Na? Hi.
Hallo.
Hi Tom, na, wie geht's?
Hallo. Ja, gut.
Du hast hier gerade in diesem tollen Café gesessen beim RBB. Ich habe dich gar nicht erkannt. Bist du in Verkleidung oder ist das dein Privat? Gesichtsbehaarungsding.
Der Bart ist echt, aber den benutze ich, um zu spielen.
Ja. Ach so, okay. Ja. Aha.
Was spielst du denn gerade?
Ah, da darf ich nicht drüber reden.
Oh. Wirklich nicht?
Ist es wirklich so?
Highly confidential, ja.
Aber vielleicht ist es irgendwas, wo Fördermittel in eine internationale Produktion fließen? Also wo du einmal durchs Bild läufst, während im Vordergrund Claire Danes und irgendwie irgendwelche, ich sag mal, Samuel L. Jackson sich totschießen und im Hintergrund
Ist was Gutes, ja.
Cool. Ohne dass es jetzt was Schlechtes ist, aber ich will jetzt gar nicht über darüber, aber ich finde zum Beispiel so Daniel Brühl, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ihr euch irgendwie kennt, aber ich sehe ihn eigentlich immer nur in irgendwelchen Nebenrollen als Rechtfertigung für deutsche Fördergelder. Ich vermute mal. Habe ich mich jetzt direkt zu Beginn in ein Fettnäpfchen gesetzt?
Es ist ein super alter Freund von mir, ganz eng.
Wirklich?
Ja.
Scheiße.
Ich glaube, er arbeitet eigentlich nur an seiner internationalen Karriere, ne? Kann man natürlich nicht gleich immer die Hauptrolle spielen.
Scheiße, direkt mit dem Gast verscherzt.
Nein, gar überhaupt nicht. Ich glaube, Tom kann damit, ne? Tom, wir haben uns das letzte Mal vor 2 Jahren gesehen. Bei Arte haben wir zusammen Durch die Nacht gemacht. Und seitdem ist deine Karriere hat einen deutlichen Schub bekommen.
Ich glaube eher andersrum, ne?
Oder meine. Das werden wir heute in den nächsten 2 Stunden herausfinden. Auf alle Fälle siehst du extrem frisch aus, als wenn du schon seit 7 Uhr auf dem Bein bist. Ist es so?
Seit 6.50 Uhr, ja. Und dann habe ich noch mal kurz geschlafen, aber dann müssen die Kinder in die Schule und so.
Das war das Thema unserer Sendung letzte Woche. Wir haben über Schulen geredet.
Oh, da gab es viele. Ich habe viel Post bekommen.
Ich auch, habe auch viel Post
Mir
bekommen.
Mir hat jemand der so eine freie Schule, ich glaube, leitet oder der irgendwie mit so einer Peitsche in so einer Kindergruppe steht, geschrieben, dass es alles gar nicht so schlimm ist und dass dass das auch gar nicht so frei ist, wie man denkt und dass man da nicht schlecht drüber reden soll.
Ja, also trotzdem bei mir, ich habe bei einer freien Schule angerufen, weil ich meine Tochter, also ich wollte mich darüber informieren und dann meinten die, ja, hier sollen die Kinder mal selber wissen, also selber sich mal aussuchen, was sie lernen wollen. Und ich möchte nicht, dass 5-, 6-jährige Kinder sich selber aussuchen, was ich finde, da muss noch ein bisschen, aber das hatten wir letzte Woche, das werden wir bestimmt auch nochmal wieder thematisieren in den nächsten Sendungen. Heute haben wir ein anderes Thema, heute geht es ein bisschen um Narzissmus.
Wobei man nicht genau weiß, wenn man das jetzt hört, was für mein Narzissmus jetzt im Sinne das gute deutsche rechtsradikale Denken oder das gute Denken über sich selber, also das Eitelsein. Ich glaube, wir meinen das Letztere, ne?
Wir meinen das Letztere, ja, genau. Ich glaube, heutzutage kann man, um mal gleich eine Theorie auf den Markt zu schmeißen, gar nicht, heute das nicht mehr, das Antinarzistische ist das neue Narzissmus. Also früher war es so, Schauspieler und so waren so enfant terrible, waren schwierige Leute. Heute ist jeder schwierig, jeder ist ein Star, jeder hat einen eigenen Twitter-Account, jeder guckt die ganze Zeit, ob er genug Likes hat und kriegt eine narzisstische Note. Gesellschaftlich ist es, glaube ich, jetzt völlig normal geworden, Narzisst zu sein. Ich glaube, jetzt in die Mutter-Theresa-Rolle schlüpfen und so ein bisschen wieder was für die Welt tun, kommt besser rüber, oder?
Weil wobei das ja auch eine Art von Narzissmus ist. Also, würde ich behaupten, also dass zumindest Charity auch immer, bei Charity auch immer Narzissmus eine Rolle spielt.
Tom, ich weiß nicht, ob bei Mutter-Theresa das so
das war wohl nicht so.
Ich habe mal, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz kurz, ich habe von mehreren Seiten gehört, Mutter Teresa soll für die Bitch gewesen sein. Echt, die soll gar nicht so cool drauf gewesen sein. Die hat auch einen Hang zum Sterben, die war todesgeil. Also die fand das immer gut, mit dem Tod konfrontiert zu werden. Mhm. Habe ich in der Bio von Thomas Gottschalk gelesen.
Hat einer von euch schon die Bio, das Buch gelesen oder das Hörbuch gehört von Thomas Gottschalk?
Nö.
Ja, man sagt das doch nicht mit so einem abschätzigen Lächeln. Das ist wirklich lustig und interessant. Das ist wirklich interessant. Also es ist vor allen Dingen interessant der Gestalt, dass man erfährt, was er für ein Selbstbild von sich hat. Und er ist eben nicht der überzeugte Typ, der da ohne Selbstzweifel rausgeht, sondern dass der Selbstzweifel quasi der Motor für alles ist, obwohl der so offensichtlich nicht so wirkt. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch.
Überraschend?
Ja. Findest du das nicht überraschend?
Ich weiß nicht.
Ist das
ich habe das Buch jetzt vom Harpe Kerkeling auch nicht gelesen, aber ich stelle mir vor, dass es da auch ein bisschen um das Gleiche geht, oder?
Selbstzweifel? Das weiß ich nicht, weil ich das Buch auch nicht gelesen habe. Aber bei Gottschalk fand ich das doch, ich meine, wer so auftritt und da irgendwie so einen auf großer Mann macht, dass der im Kern immer denkt, oh Gott, das war wieder scheiße heute, hätte ich nun nicht zuerst gedacht.
Ich finde das immer schwierig mit Biografien. Wie ist denn das, wenn wir irgendwann 60, 70 sind und unser Lebenswerk aufschreiben wollen? Versucht man dann vom Kopf her, das so zu schreiben, dass man immer gezweifelt hat? Oder schreibt man, ich bin mein Fußballer zum Beispiel, Stefan Effenberg, da heißt die Biografie Schmerz, ich bin meinen Weg gegangen oder so, weißt du? Fußballer erzählen immer voller Stolz oder so Leute, so Erfolgsleute, wie sie ihren Erfolgsweg gegangen sind. Es ist sympathischer, eine Biografie zu schreiben, um zu sagen, ja, ich bin so durchgeschlendert und so. Wie wird es bei dir später aussehen, Tom?
Ich weiß nicht, ob mir was, ich kann mich so schlecht erinnern. So, es wäre schwierig, glaube ich, für mich eine Biografie zu schreiben. Ich schäme mich auch für viele Sachen. Ich glaube, das ist nicht gut.
Du schämst dich nicht für viele Sachen?
Doch, ich schäme mich für so ziemlich alles. Deswegen würde ich es nicht aufschreiben.
Und darüber werden wir heute mal ganz genau reden, worüber du dich alles schämst. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik.
Darf ich mir was wünschen?
Na klar.
Illegalize It von Masimoto.
Oh, du willst dich so bei den jungen Leuten einschleimen.
Nein, ich hab das letztens gehört bei... Wo habe ich das gehört?
Das ist ein Lied darüber, dass Marihuana...
Ist mir völlig scheiße. Du weißt, ich habe mit als allerletzte irgendwas am Hut. Aber ich finde das Lied einfach
deine
gut.
Augen sprechen Bände, Jan.
Was ist? Meine Augen sagen Cetirizin vor allen Dingen. Sie sagen Cetirizin und Heuschnupfen.
Hier ist Masimoto alias Materia. Ne? Ist doch der gleiche.
Ach so. Ah nee, dann wird das so. Das ist der gleiche? Dann nicht. Dann hören wir hier was von Kraftklub und unsere Fans nochmal.
Hier ist Sanft und Sorgfältig heute am Sonntag, den 7.
Wissen
Juni.
Die Leute doch. Die Leute, die das jetzt im Podcast hören, wir haben das vor 3 Minuten gehört. Bei denen war jetzt keine Musik dazu.
Ja, aber es ist immer noch eine Radiosendung.
Aber denk doch mal ein bisschen an die neue Generation. Das hört doch im Radio praktisch keiner mehr. Wer durch Bremen 4 Land fährt oder bei Radio 1 durch Berlin und Brandenburg, hört sich das denn freiwillig an im Radio?
Ganz viele. Mir hat nämlich jetzt jemand geschrieben, Gratulation, ich habe überhaupt keine Ahnung. Hast du einen Twitter-Account? Ja, hast du, ne?
Ach, einen kleinen.
Tom Schilling, unser Gast heute. Herzlich willkommen nochmal. Hast du einen Twitter-Account?
Nein.
Nicht mal einen geheimen?
Nee.
Mir hat einer geschrieben bei der letzten Sendung, herzlichen Glückwunsch, ihr seid bei Twitter gechartet oder sowas. Und dann habe ich so gesagt, was bedeutet das jetzt? Also ist das jetzt ein gutes Zeichen?
Das bedeutet, es gibt einen Hashtag, der ist sanft und sorgfältig.
Okay.
Das ist also ein Wort mit einer Raute davor. Und wenn das oft genug... erwähnt wird, das reicht aber, glaube ich, in Deutschland 10-mal, dann kommt man in so eine Art Charts, die aber minütlich aktualisiert werden, steigt dann kurz auf Platz 60 und geht dann wieder runter auf 61 und ist dann wieder außer, also ist ein bisschen so.
Hat eigentlich nichts zu bedeuten.
Hat nichts zu bedeuten eigentlich. Also ist nicht, spricht nicht für oder gegen die Relevanz von irgendwas.
Tom, hast du Facebook? Hast du MySpace?
Facebook habe ich, ja. Mhm.
Und betreust du die Seite selber? Oh, darf man das nicht sagen, weil man dann auch so, dann schreiben nämlich mehr Leute, weil die wissen, dass man die selber betreibt.
Doch, ich mache das selber, aber ich antworte jetzt nicht oder so.
Sehr gut.
Ja.
Wir haben, ich möchte an dieser Stelle im Radio mal was vorstellen, was ich jetzt vor 3 Tagen schon im Internet angefangen habe. Ich habe das Gefühl, jetzt mit dem G7-Gipfel vor der Brust und so, dass wir Leute, wir einfachen Leute, wir haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit mitzureden. Ich bin werde weder zu Bilderberg eingeladen, noch bin ich irgendwie beim israelischen Geheimdienst registriert oder sowas. Ich bin in keiner Untergrundorganisation, die Strippen zieht. Selbst die Medien, in denen ich ja offensichtlich hier gerade sende oder wir, so richtig angekommen bin ich da auch nicht und fühle mich auch nicht so, also fühle mich so ein bisschen ausgeschlossen.
Du gehst immer so ein bisschen wie der Clown.
Das, ja, also ja, und ich habe gedacht, warum machen wir nicht mal selber so einen elitären Weltbeherrschungszirkel? Weil ich meine, Weltbeherrschen, das hatten wir, also haben wir tendenziell auch immer schon eine Ambition.
Ich weiß, du, was du vorst, du willst eine geheime Facebook-Gruppe gründen.
Ja, und ich hab die sogar schon gegründet.
Mir zusammen.
Ja, wir beide haben eine geheime, also Olli Schulz und ich haben seit 3 Tagen eine geheime Facebook-Gruppe. Und ich habe schon 2 Leute hinzugefügt. Und zwar ein Mann, nämlich der unser Podcast-Logo designt hat, und eine Frau, aber einfach nur so. Weil
damit
die
wir eine Frau dabei haben.
Damit wir eine Frau dabei haben, zur sozialen Kontrolle. In jeder guten Männer-WG sollte mindestens eine Frau sein, nicht damit die sauber macht, sondern damit die Typen nicht ihren ganzen Scheiß überall rumliegen lassen.
Und nicht da unten aus der Hose was rausguckt die ganze Zeit.
Genau. Jetzt haben wir eine geheime Facebook-Gruppe, aber ich weiß noch nicht genau, es haben sich schon viele Leute beworben, die da mitmachen wollen. Ich weiß aber nicht genau, wen wir nehmen sollten und was wir genau jetzt bezwecken damit.
Tom, hast du Bock einzusteigen?
Ich glaube, ich kann nicht einsteigen, weil ich habe zwar so eine Fanseite, aber keine private Seite.
Aber du brauchst doch die private. Du brauchst doch eine private, um die Fanseite zu betreuen. Man kann doch gar nicht. Mehr. Du musst doch eine.
Hier, guck mal, Olli, der Frank Plasberg hier, der Faktencheck.
Ja, du hast eine private.
Das macht meine Assistentin, meine Freundin.
Ach so, hast du einen Personal Assistant?
Ja, meine Freundin.
Das ist deine Freundin. Ja. Macht die dein Management? Macht die Geldverhandlungen?
Die macht die Sachen, die ich nicht kann. Ja. Zum Beispiel so Hashtag und so, das verstehe ich nicht.
Verstehst du es wirklich nicht?
Nee. Du bist doch. Aber das bringt auch nichts.
Du und Böhmi, ich glaube, ihr seid ein Jahrgang, oder?
81?
Nee, 82.
Also, du bist jünger als ich? Ja, weil du so einen Bart hast, einen Schnurr, aber ich habe auch einen Bart, scheiße.
Wir beide Bart. Bei mir ist der Bart erst mit 40 gekommen, vor einem Jahr. Also
das ist aber kein Bart, Olli, das ist mehr so ein.
Hast du Koteletten?
Nee, Koteletten geht
Siehste,
bis heute
Koteletten
nicht.
Will ich haben, aber ich glaube, die kriegen wir nicht mehr.
Die kriegst du mit 40, das geht los. Das Bittere ist ja, wenn es oben dünn wird, dann fängt es im Gesicht an zu wachsen.
Unsere Theorie, es gibt immer gleich viele Haare am Körper, die wandern nur an unterschiedliche Stellen bei Männern.
Ist es so?
Ja, es ist so. Die Anzahl der Follikel im Körper ist immer gleich. Und wenn dir auf dem Kopf eins ausfällt, dann wächst dir auf dem Rücken eins. Tom, ist so, es ist eklig, aber ist so.
Tom Schilling, ich habe eine Frage an dich. Ne? Ja. Ich habe natürlich gestern mich sehr gut nochmal vorbereitet auf dich, weil du unser Gast bist. Habe deine ganze Biografie durchgearbeitet, habe gesehen, welche Filme du drehst.
Ich dachte, du warst gestern bei Alba Berlin.
Ja, war ich heute Nacht noch, deswegen bin ich so übermüde. Ich habe heute Nacht eine schöne Tom Schilling-Nacht gemacht nochmal. Und habe mich mit deinem Werk auseinandergesetzt, was du so gemacht hast an Filmen und so. Und mir ist aufgefallen, du machst ja gar nicht so viel, sondern schon gut ausgesuchte Sachen. So, also in den letzten Jahren hast du eine ziemlich hohe Trefferquote mit erfolgreichen Sachen gehabt. Liegt das daran, dass du dir das wirklich sehr sorgfältig aussuchst.
Oh, der letzte, oh boy. Also,
der ist ja auch schon wieder 2 Jahre
bitte,
her, oder?
Aber, also was für ein toller Film, oder?
Ja, Spitzenfilm gewesen. Jetzt ist aber meine Frage, kriegst du, ist es schwierig für dich eine Rolle zu finden, wo du glücklich mit bist, oder machst du wirklich wenig Sachen, weil du Bock hast, lieber wenige Sachen zu machen und dann geile Sachen?
Naja, ich kann ja eigentlich nichts. Also Schauspieler können ja eigentlich im Prinzip nichts. Insofern müssen wir natürlich die guten Rollen kriegen und die guten Regisseure, und dann sind wir in einem Film wie Oh Boy zum Beispiel, bin ich ja einigermaßen cool, so, ne, also so wie ich gerne sein möchte, aber das steht dann ja im Drehbuch, ne, da muss ich nicht spontan sein und da muss ich auch nicht improvisieren oder so, sondern es steht alles schon drin und ich kann mir das dann auf meine eigene Karte schreiben.
Und ist das so, wenn man so Projekte handverlesen auswählt, dass man dann die Projekte auch, also dass man auch besonders hart in den Gehaltsverhandlungen sein muss, damit man nicht, ich meine, damit das Geld nicht nach 3 Jahren alle ist und man dann irgendwie einen Scheißfilm machen muss?
Ich brauche nicht viel Geld zum Leben, nee.
Hast du schon viele Filme gemacht aus Kohlegründen? Also oder sagen wir mal generell Aufträge gehabt, wo du gesagt hast, okay, die Kohle nehme ich mit. Das, ich meine, jeder muss ja...
Also wird's ein Bösewicht in Bibi und Tina zum Beispiel spielen?
Du Spinner, Alter.
Warum? Hast du das gemacht?
Ja, in Bibi und Tina 2 und ich war gar nicht mal so schlecht. Und ich habe es nicht aus Geldgründen gemacht. Das war also nicht... Ich habe es gemacht, weil Detlef Bock mich sehr lieb gefragt.
Doch, ich würde das vielleicht wegen Detlef machen, ja. Hm.
Also es gibt auch
das ist ein guter Regisseur. Ja. Das ist natürlich das ist das A und O. Hast das ist fast schon, wichtiger als das Buch.
Du hast mit Book auch schon Filme gemacht?
Nee, noch nie. Also als Schauspieler. Ne? Also ich habe einen Film mit Leander Hausmann gedreht. Das war übrigens eine Komödie.
Genau.
Und da hat Detlef Book mitgespielt.
Ihr habt euch unterhalten. Olli hat dich gefragt, ob du überhaupt mal eine Komödie machen möchtest.
Und ob ich neidisch bin auf Matthias, dass Matthias Schweighöfer, dass der so eine viele
einige witzige, großartige Komödie nach der anderen macht. So, ne? Ist man da neidisch? Will man da auch mal so eine witzige Komödie machen?
Ich würde gerne mal eine witzige Komödie machen, ja.
Ist nicht Komödie eigentlich immer witzig oder ist das wieder so ein deutsches Ding? Also Komödie soll doch eigentlich witzig sein. Eigentlich.
Das stimmt, ja. Ich habe mal so rumgewühlt bei mir zu Hause und habe ein paar Drehbücher, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, rausgesucht und wollte fragen, ob da was vielleicht für dich dabei wäre, wo du mitspielen würdest. Also ist das nicht, hast du dir auch was überlegt?
Ich habe mir auch was überlegt, ja.
Ich könnte mal jetzt als allererstes eine Geschichte, mit der ich schon sehr lange hausieren gehe. Wir haben leider jetzt schon wieder einen musikalischen Break. Aber dann, Tom, kriegst du vielleicht heute hier in der Sendung. Wir haben dich ja nicht nur eingeladen, um hier noch einen dritten Gast zu haben, sondern ich möchte, also vielleicht habe ich hier die Rolle deines Lebens.
Olli hat gedacht, das ist hier so eine B2B-Veranstaltung, Business to Business. Hier wird nicht nur privat geplaudert, sondern er will auch ein bisschen was an den Mann bringen bei dir.
Ja, super, ich brauche ein Comeback.
Du brauchst kein
Comeback. Wo warst du denn jetzt?
Muss ja immer weitergehen, ne? Muss ja immer neu.
Du brauchst kein Comeback.
Neu und
du bist noch viel zu jung für ein Comeback. Comeback ist erst, wenn du runtergerockt und über hier Skandale, irgendwie Drogenskandale oder dass du irgendwie rassistische Äußerungen irgendwie betrunken in der U-Bahn.
Comeback heißt Familienpolitik der Nazis. Gut, dann bist du kurz weg, dann bist du im Knopfverlag oder machst du irgendwie so Weltverschwörungsbücher und dann kommst du wieder und dann ist irgendwann hältst du wie Mickey Rourke. Komplett neues Gesicht und so voll aufgequollen und machst dann so einen coolen Dinosaurierfilm, einen deutschen Dinosaurierfilm. Warum gibt es keinen
Dinosaurier.
Deutschen? Tom Schilling ist Velociraptor, Potsdam Velociraptor. Potsdam.
Na, ich habe gleich mal eine Rolle für dich. Das machen wir nach dem nächsten Song. Hast du einen Songwunsch, Tom?
Ja, ich habe im Auto drüber nachgedacht. Wie wär's mit Lana Del Rey und Brooklyn Baby?
Sehr gut,
guter Song.
Cool, ist die amerikanische Antwort auf Lena Meyer-Landrut.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Willkommen bei Sanft und sorgfältig. Heute zu Gast der berühmte deutsche Schauspieler, der nicht nur berühmte, sondern auch sehr gute deutsche Schauspieler, Tom Schilling. Wir laden nur sehr gute Leute ein.
Wirklich, müssen wir wirklich sagen. Wir haben wirklich bis jetzt nur Schauspieler eingeladen. Die sehr gut sind. Wir hatten Bjarne Mädel hier, wir hatten Matthias Brandt hier, jetzt haben wir dich hier.
Nur Männer übrigens, das ist natürlich, das darf nicht so weitergehen.
Aber das wird sich bald ändern, weil Ina Müller kommt.
Oh, ich bin aufgeregt schon.
Ich weiß, weil das ist Tom, das hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob du unsere Sendung regelmäßig verfolgst. Ich versuche seit Wochen schon, Ina Müller und Jan Böhmermann
zu verkuppeln,
echt? Ja. Weil ich glaube, die kommen aus dem gleichen Kaff im sind beide mit Gummistiefeln ihrer Jugend herumgestampft über irgendwelche Felder. Einfaches Gemüt, wollen ganz nach oben, weil sie aus einfachen Verhältnissen kommen. Und ich glaube, die passen zusammen. Was meinst du? Erster Blick, so guck dir Jan nochmal kurz an.
Ist Ina Single?
Ina ist ja beidseitig.
Also mit Johannes Oerding zusammen, aber ich glaube, das ist wie
Single. Offene Beziehung.
Offene Beziehung, wie wir alle in der Medienbranche.
Genau.
Ja, dann.
Ja, also wenn sexuell irgendwie auf eine Art funkt, dann warum denn nicht? Ja, aber ich habe mal über Ina Müller gesagt und deswegen war das so eine grundsätzliche Antipathie, also hauptsächlich auch ihrerseits. Ich habe das einfach nur so daher gesagt, dass ich die Kunst von Ina Müller und Eckart von Hirschhausen verachte. Habe ich öffentlich gesagt. Und das tat mir auch in so einem jugendlichen Leichtsinn, weil man sich irgendwie so abgrenzen möchte und wirklich, ich das dieses Besoffene dann immer so ein bisschen blöd fand und die früher, als sie unterwegs war, noch mit ihrer Kabarettpartnerin das immer viel besser fand als die Fernsehsachen. Und dann habe ich das einfach so gesagt und dann hat sie mich eingeladen zu Inas Nacht, aber dann, als sie es gelesen hat, hat sie mich wieder ausgeladen.
Okay, dann kannst du es wieder gerade biegen.
Ich weiß nicht, ob man das gerade biegen kann, weil ich glaube, es ist ein generelles Misstrauen wird da
sein.
Oh,
wenn Ina Müller kommt, dann werden Funken fliegen hier in der Sendung.
Liebe oder Hass?
Liebesbote Olli Schulz verkuppelt wieder die großen Medienmuggel.
Ja, aber ich habe so wirklich so ein kleines bisschen das Gefühl, aber die wird jetzt nicht gewalttätig werden. Die ist ja jetzt nicht so eine, die einen so anfasst, oder?
Nein, darüber, das werden wir alles sehen in der Sendung. Heute ist Tom Schilling unser Gast. Tom, wir haben eben gerade schon angekündigt, wir haben Drehbücher geschrieben für Filme. Du brauchst ein Comeback. Du hast dich ein bisschen zurückgezogen, du hast dich gewaschen, also ich meine innerlich in eine Reinigung, du bist so Leonard Cohen-mäßig ins Kloster, hast so buddhistische Anleihen gehabt, hast dir einen 105 Jahre alten Zen-Meister gesucht und hast ihn den ganzen Tag gepflegt. Jetzt bist du wieder da, zurück und ich habe hier ein Drehbuch, mit dem gehe ich schon seit längerem hausieren. Ich glaube, es ist dir auf den Leib geschrieben. Darf ich das mal kurz vorlesen?
Bitte.
ein unscheinbarer Mann kennt alle Zaubertricks auf der ganzen Welt, weil er ein rationales Genie ist. Er taucht bei den Vorstellungen der bekanntesten Magier auf der ganzen Welt auf und kauft sich immer Tickets für einen guten Platz in der ersten Reihe. Diskret und mit monotonem Tonfall fängt er während der Show an, die Tricks der Zauberer zu erklären und zu kommentieren. Er macht das so geschickt, dass immer mehr Leute im Publikum auf ihn aufmerksam werden. Sie fangen ihn an, ihm beizupflichten und so fängt er an, die großen Magier dieser Welt zu entlarven und zu merken, dass es alles nur Tricks sind, ja? Die Magier treffen sich irgendwann alle und beschließen, den ungeliebten Spielverderber zu beseitigen. Das bist du, der ungeliebte Spielverderber, ja. Weißt du? Du bist ein rationales Genie, bist aber menschlich total kalt, ja? Und bist immer in diesen Zauberschuss, ne? Und alle Magier treffen sich und irgendwann wollen sie dich beseitigen. Und da jetzt kommt der dramatische Teil. Sie machen sich auf der Suche nach dir, ne? Und doch der erste Anschlag geht daneben. Also durch einen Zufall entkommst du, die haben so einen Bombenanschlag oder irgendwas gemacht, ne? Aber du haust ab und willst dich verstecken. Doch in dem Augenblick fällt dir ein, wo soll ich mich bloß verstecken? Es gibt gar keinen Ort, an dem ich verstecken kann, weil keiner mich wirklich mag, weil ich immer nur alles rational betrachte. Und so fängst du an, dein Leben zu überdenken. Und auf einmal wird dir wichtig, dass die Welt Magie braucht und so. Und dann wird das so ganz tragisch alles am Ende. Also das ist jetzt erstmal das Grundskript.
Synopsis ist das.
Ja. Also, okay. Oder halt der große Bluff heißt der Film, muss man dazu noch sagen. Oh Gott. Was hältst du davon? Erstes Gefühl.
Der Anfang ist stark.
Ist gar nicht so schlecht.
Der Anfang ist stark. Die Wendung, bin ich mir noch nicht sicher, ob sie braucht.
Aber und Love Interest. Wo ist das Love Interest?
Ich bin ja auf der Suche nach einer Komödie. Der Anfang liest sich gut.
Aber das ist doch auch ein bisschen eine Komödie, oder?
Dass er dann feststellt, dass es keinen Ort gibt, an dem er sich verstecken kann?
Ja, und dann versteckt er sich. Okay, und dann kommt eine alte Frau, am besten Ausländerin auch noch, die irgendwo lebt. Also sag ich mal, so, von der alle denken, dass sie... Und dann kommt noch so ein interkulturelles Ding dazwischen.
In die er sich verliebt, eine wesentlich ältere Ausländerin, in die er sich verliebt, die mit Tauben, mit ihren Tauben im Wald lebt. Also wie die Vogelfrau bei Kevin allein zu Hause, bei Kevin allein in New York, wo man erstmal Angst hatte vor der, aber am Ende stellt sich raus, dass sie doch eigentlich eine ganz nette ist.
Ja, aber eigentlich müsste sich ja noch am Ende des Films rausstellen, dass Tom ganz netter ist, wenn er dieses rationale Genie spielt.
Und ich weiß, warum er sich nicht verstecken kann, weil er bei jedem Versteck weiß, dass es einen Grund gibt, warum das jemand herausfinden könnte, weil er ist ja so ein rationaler Typ und er ist selber, also er findet selber, weil ihm die Magie fehlt, findet selber kein Versteck, was er selber für unenttarnbar hält.
Tom, soll ich die Idee mal ausarbeiten für dich?
Ja, auf jeden Fall. Doch.
Olli sitzt ja wieder zwei Wochen.
Ist stark, aber du hast auch noch eine, ne?
Ja, nee, reden erstmal über Ollis. Okay. Aber wenn Olli das jetzt ausarbeitet, ist er zwei Wochen weg vom Fenster und sitzt mit seiner elektrischen Schreibmaschine in seiner Wohnung und dann kommt am Ende was bei raus, was nicht wesentlich besser ist als die Zusammenfassung von dem. Wobei deine diese eine Idee mit Rainer Werner Fassbinder.
Ja, das ist die zweite Idee, die ich Tom noch vorstellen wollte, weil ich glaube, das wird die zweite Rolle seines Lebens. Wirklich. Soll ich das gleich noch hinterherhauen jetzt?
Ach, ich würde dich vielleicht mal, also mal, ich würde dich mal was fragen wollen. Ich bin jetzt zurzeit in Verhandlungen mit einem großen Filmverleih, eigentlich dem größten in Deutschland, größten Filmproduktionsfirma.
Konstantin.
Vielleicht. So, und ich überlege gerade, mir die Rechte an der Autobiografie von Thomas Gottschalk zu kaufen. Privat erstmal. Damit nicht Bulli Herbig einen Film macht.
Und Tom soll dann Günther Jauch spielen.
So, und es gibt jetzt, also es gibt in der Biografie von Thomas Gottschalk, eigentlich gibt es da jetzt nur zwei Säulen, also die neben ihm stehen und auch, also aus seiner Sicht Bestand haben dürfen, nämlich Thea, seine Frau, und Günther Jauch. Der aber auch nur Bestand hat, weil er quasi in Kapitel 2 erzählt, dass er Günther Jauch erfunden hat, eigentlich Thomas Gottschalk. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest, in der Verfilmung Günther Jauch zu spielen.
Das klingt nach viel Arbeit, ne? Muss man sich so vorbereiten und wird man natürlich immer am Original gemessen, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich da die ideale Besetzung bin.
Naja, also Steffen Alaschka kann nicht, der macht immer Stern-TV, aber das wäre der erste, wo ich sagen würde, der sieht original genauso aus wie Günther Jauch und klingt auch genauso. Aber du hättest die Kapazitäten dazu, müsst natürlich...
Man müsste mit der Größe arbeiten, ne? Also ich müsste immer auf so Kisten stehen.
Ah, du hast ja so ein Igel, die ersten 10 Jahre hast du ja so ein Igel nach oben gebürstet und immer zu große bunte Sakkos an und so.
Überleg dir mal, was du geiler findest, meine oder seine Idee.
Ja, aber ich überlege vor allen Dingen, wer könnte Thomas Gottschalk spielen, weil er ist natürlich so eine Überfigur und es müsste eigentlich jemand... Ich habe an Matthias Schweighöfer gedacht. Weil
ich auch gerade.
Ja, weil wenn der sich die Haare wachsen lassen würde und ein bisschen föhnen würde zum Beispiel und Thea wäre eigentlich ganz klassisch Alexandra Maria Lara.
Die Ferris.
Die Ferris nicht, nee. Die Ferris nicht. Die Ferris nicht.
Ich hab die Rolle des Lebens für Veronika Ferris, und zwar Flugzeugunglück in den Bergen. Alle sterben, nur Veronika Ferris überlebt, und es gibt nichts zu essen, und die isst die Leichen auf. Das war mal eine Idee.
Das ist ja, aber Olli, das ist, wir haben gesagt, was wir mit Flugzeugunglücken in Bergen machen, da erstmal nicht drüber reden.
Ach ja, daran habe ich jetzt, ach Mann. Komm, wir machen schnell Musik, damit das hier in Vergessenheit die letzte Aussage gerät.
Hier ist Aerosmith.
Crying. Ja, dieses charismatische Räuspern gerade, das war von Tom Schilling, der heute Gast in unserer Sendung ist. Herzlich willkommen nochmal. Tom, wie findest du es bis jetzt?
Ja, läuft.
Ne? Läuft alles eigentlich, ne? Ich finde wirklich, dass das eine Idee ist, die Jan da gerade auch auf den Markt geschmissen hat, muss ich ganz uneitel sagen. Matthias Schweighöfer als Gottschalk und du als Günther Jauch. Das ist, ich, umso mehr man drüber nachdenkt.
Es ist gar nicht so schlecht. Und würde Bernd Eichinger noch leben, er würde wahrscheinlich zuschlagen. Mittlerweile macht es ja Til Schweiger, die ganzen Populärstoffe übernehmen. Crow macht jetzt gerade irgendwie einen Film mit Til Schweiger, wobei man nicht weiß, ob es wirklich Crow ist. Oder ein Schauspieler, der hinter der Maske von Crow ist.
Crow spielt mit Til Schweiger zusammen?
Ja, es wird gerade für das MTV Unplugged von Crow gibt es so ein Bio-Teil, wo die Crow-Bio aufgearbeitet wird. Und da, die macht Til Schweiger.
Hast du schon mal mit Matthias Schweighöfer zusammen gespielt?
Ja, vor Jahren.
Eine Komödie? Welcher Film war das?
War so halb lustig. Das der eine das, der Film hieß Herz im Kopf. Das war eine romantische Coming-of-Age-Geschichte.
Hast du einige gedreht, Coming-of-Age-Geschichten, oder?
Ja.
Als wir uns kennengelernt haben, 2001 oder so war das, 2002, da hast du mit Robert Stadlober gerade Schwarze Schafe, glaube ich, war das gedreht.
Nee, da haben wir Verschwende deine Jugend gedreht.
Und ich war der Typ, das kann man mal ganz kurz erzählen, Jan, ich war der Typ, der Robert hatte mich mitgeschleift, war ziemlich orientierungslos damals gerade, hatte gerade eine schwierige Trennung oder so. Und Robert hat mich dann mitgenommen in einfach nach München, oder ich habe mir Robert besucht, und dann, wir kannten uns beide gar nicht, und ich war der Typ, der den ganzen Tag da in der Wohnung rumlief, glaube ich.
Die Couch belegt hat, ja.
Wie war Olli angezogen? Weißt du das noch?
Ziemlich verwahrlost war ich.
Also hat er überhaupt was an?
Jedenfalls haben wir da irgendwie 10 Tage zusammen verbracht in München. Und eine Sache ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ich wollte sie dir heute eigentlich mitbringen. Ich hatte irgendwie alle meine CDs, wir haben da Musik gehört ziemlich viel, und ich habe alle meine CDs vergessen gehabt. Und die einzige CD, die ich auf der Rückfahrt, ich bin mit dem Auto gefahren, dabei hatte, war eine André Heller CD, die dir gehört.
Ja.
Und die habe ich, und ich habe dann die 8 Stunden lang nur André Heller Chansons gehört.
Fuck, wie in Guantanamo. Ja, ich habe so eine CD-Box, ne, mit 4 Stück, und eine fehlt, ja.
Das war eine selbst, ja. Willst du die wieder haben?
Gerne, ja, wirklich.
14 Jahre danach.
Und man muss sagen, diese Songs, die sind mir auch immer noch in Erinnerung geblieben von André Heller.
Oh Gott, oh Gott.
Hier, warte mal, kennst du dich, hast du die nochmal wieder gehört, die CD? Du kannst witzig. Die ja nicht, ne? Ja. Kennst du den noch?
Hast du...
Der Song hier.
Hast du die eindigitalisiert oder was?
Ja, habe ich extra gemacht. Und dann bin ich zurückgefahren, und dann liefen immer diese Songs. Das ist André Heller hier. Meine Kindheit war so
bitter und süß.
Ja, das ist aber ist schön.
Schön, ja.
Jan, kennst du das?
Nein, kenne ich nicht.
Hör mal auf, wenn er anfängt zu singen. Das sind Kindheitserinnerungen von André Heller jetzt. Hör mal zu. Jetzt geht's los. Das ist das Intro.
Weiß ich, kann nicht so emotional.
Und hier war die enge Tür von dem Friseurgeschäft.
Die enge Tür von dem Friseurgeschäft.
Und das war ein Subway.
Mit dieser dicken Frau, die mal Kekse aß und wie ein Meerschwein saß.
Ich frage mich, ob solche gibt es solche Erinnerungen eigentlich heute auch noch? Weil diese Läden gibt es ja gar nicht mehr. Heute gibt es einen Kamps oder irgendwie hier Butter Lindner.
Ja.
Und da gibt's halt Leute, die auf Niedriglohnbasis angestellt werden, die auch nicht mehr das ist nicht mehr eine dicke Frau.
Nee.
Das ist die tätowierte Gepierste, die Kekse in die Tüte knallt, und da wird sich nicht mehr dran zurückerinnert. André Heller würde heute nicht mehr singen, glaube ich.
Meinst du, die Leute werden später in 30, 40 Jahren echt darüber singen, wie sie die ganze Zeit ihre Jugend vom Handy verbracht haben und Twitter-Accounts
weißt
gecheckt
du noch,
haben?
Damals bei MySpace.
Ich habe 20 Likes für das Bild bekommen.
Ich habe 20 Likes bekommen, doch keinen von dir.
Bist du jemand, dem das beunruhigt so ein bisschen, der sich manchmal darüber Sorgen macht oder dem das auch aufregt, dass gesellschaftlich das alles so nun mal alles sehr viel über Öffentlichkeit geht und jeder ein kleiner Star sein will, narzisstisch, Leute sich wirklich mitten im Gespräch das Handy nehmen und Instagram gucken, oder bist du auch, nervt dich das?
Na, ja klar, ist schwer für mich, ne, in meinem Geschäft, ne, mich durchzusetzen gegen die anderen Stars.
Naja, ich meine eigentlich mehr, wenn du, merkst du das so gesellschaftlich, nervt dich sowas wirklich oder gar
was
nicht?
Denn?
Also, dass so, du bist unterwegs, ich habe mir gestern Döner gekauft, bevor ich zum Alba spiel. Und da waren vier
Hast
Kids.
Hast du denn gestern alles gemacht, Alter?
Ja, mein Leben ist ein Rausch, Jan. Und dann saßen da vier Kids und die haben alle, während sie auf ihren Döner gewartet haben, nicht mehr miteinander geredet, sondern alle auf ihr Handy geguckt. Die waren so 15, 16, 17. Die haben noch nicht mal mich verarscht oder irgendwas gemacht oder rumgeguckt, sondern die waren alle nur schweigend nebeneinander. Und das waren so Typen, die sollten eigentlich über Girls oder über Drogen oder über Musik, über
haben
irgendwas
sie
reden.
Vielleicht. Haben sie vielleicht in ihrem Handy? Und nur weil du jetzt gestern nicht erkannt wurdest, musst du nicht den Leuten, die auf ihre Telefone gucken, Schuld dafür geben.
Ich möchte nicht erkannt werden. Es geht darum, dass ich einfach möchte,
dass... Hat man ja gerade gehört, die haben nicht mal Späße mit mir gemacht.
Ich meine damit, weil ich ein älterer Typ bin, den sie verarschen wollen.
Du hättest, du hättest sogar eher akzeptiert, dass sie dich verarscht hätten, hier Charles Schulzkowski, aber dich ignorieren, das kann er nicht ab hier. Stichwort Narzissmus, das große Thema Narzissmus heute. Übrigens ein schöner Satz, den ich kürzlich von meinem alten...
Das hast du jetzt völlig falsch interpretiert.
Ja, ja. Ich kann auch nichts dazu sagen, dann interpretieren das die Leute, das wird aber nicht wesentlich besser, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe jetzt den Leuten so eine kleine Interpretationshilfe mitgegeben, damit sie nicht noch schlimmere Sachen in dich reininterpretieren.
Ach komm, Jan. Die Leute lieben mich für meine Ehrlichkeit. Weil ich bin Kevin von den bösen Onkels und ich bin immer meinen Weg gegangen. Die Presse ist schuld.
Empörung ist negativer Narzissmus. Hat kürzlich in einem unglaublich schlechten Interview mit Fritz Frei mein alter Chef Harald Schmidt gesagt, den ich auch zum ersten Mal seit einem Jahr oder sowas wieder gesehen, ist relativ im Gesicht relativ aufgedunsen. Ich hoffe, es ist nicht Cortison, sondern einfach nur ein bisschen Gemütlichkeitsspeck.
Naja, wenn du auf die 60 zugehst, genug Geld hast, dich ausgesorgt hast, dann würde ich auch...
Er ist schon über 60, über 60.
Quatsch, Harald doch. Schmidt ist noch nicht über 60.
Ich meine schon, nee. 61.
Wirklich?
Ja. Na, auf jeden Fall ein schöner Satz, Empörung ist negativer Narzissmus. Und ein zweiter sehr schöner Satz, den ich von Dietmar Wischmeier gehört habe, der Deutsche sieht sich selber als Mensch plus 5%.
Das ist
natürlich total geil. Und zwar, das kann der Deutsche auch mit allem begründen. Also, weißt du, wir können zwar dieses größte Verbrechen der Menschheit begangen haben, 50 Millionen Leute umgebracht, aber trotzdem kann man immer noch dem Amerikaner sagen, ja, wir wissen besser, macht ihr mal nicht das, was wir gemacht haben, weil wir haben das ja schon mal gemacht und wir wollen nicht, dass ihr das macht. Deswegen hört auf uns, weil wir wissen es besser.
Nee, die meisten Leute sagen doch einfach, okay, wir haben einmal missgebaut, aber die Amis, die machen seit 30, 40 Jahren.
Und wenn man die Toten zusammenrechnet, sind das bestimmt auch schon 50 Millionen.
Das ist auch gut, Tote gegeneinander aufwerten, ne?
Ja, genau. Ja, und ich frage mich, wie deutsch muss man eigentlich sein, um bei, wenn jetzt ein Flugzeugunglück oder irgendwas passiert, um vom Nachrichtensprecher auch als einer der Deutschen bezeichnet zu werden, der abgestürzt wird? Also reicht es, muss man einen deutschen Pass haben oder reicht es, in Deutschland geboren zu sein?
Arischer Ausweis natürlich.
Ja, aber ich meine, ab wann ist man ein Deutscher im Volkssinne, dass man von Jens Riva oder sowas als einer der Deutschen bezeichnet wird, der mit dem Flugzeug abgestürzt wird? Und dann nicht, oder heißt es dann Deutscher mit Migrationshintergrund? Und dabei waren 5 Deutsche, 3 Deutsche mit Migrationshintergrund und ein Türke, der Deutsch spricht.
Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es. Sag mal, apropos Narzissmus, das ist ein bisschen das Thema der heutigen Sendung. Tom, du bist, okay, es ist wieder makaber Flugzeugabsturz, wollen wir, aber es geht einfach, Flugzeuge stürzen manchmal ab. Du sitzt in einem Flugzeug und das stürzt ab. Und dann siehst du, ganz vorne sitzt Gauck.
Nee, Peter Gauck. Heute mit mir Peter Klöppel. Peter Klöppel.
Ich dachte, nein, einer, der noch der bekannter ist als Tom Schilling. Gauck, denkst du in dem Augenblick, wenn das Flugzeug, scheiße, Gauck ist auch im Flugzeug. Würdest du das?
Oder denkst du es beim Einsteigen schon, wenn du da jemanden sitzt, wenn du vor in der ersten Reihe Matthias Schweighöfer sitzen siehst und du sitzt in der zweiten Reihe hinter Matthias Schweighöfer, denkst du dann, scheiße?
Ja, wahrscheinlich. Ja,
wirklich, ne?
Würdest du den scheiße? Nennst du ihn Matze? Nennt man sich Matze und da seid ihr Kollegen so? Sagst du so, Matze ist auch an Bord dann? Sag mal Matze Schweighöfer?
Ich würde sagen Matze, ja.
Würdest du der letzte Gedanke, bevor das scheiße, Matze ist auch an Bord?
Man muss vielleicht erklären, weil viele Leute diesen weirden Gedanken nicht haben, dass jemand, der noch prominenter als einer selber ist, im Flugzeug sitzt und dass dann alle Nachrufe, da heißt dann Matthias Schweighöfer gestorben und bei guten Nachrichtensendungen, übrigens war auch an Bord der bekannte deutsche Schauspieler Tom Schilling. Oder bei mir wäre es halt Peter Klöppel, RTL-Anker Peter Klöppel, tot. Mit dabei auch ZDF Neo Digitalsparten, Vollidiot, Jan Böhmermann. Das sagt aber auch wahrscheinlich nur der eigene Sender in der Hausmitteilung. Und später heißt es, dass Flugzeug mit dem Peter Klöppel abgestürzt wurde.
Ich würde es versuchen, wenn ich an Bord bin und Peter Maffay ist noch an Bord, ne? Und die Maschine also stürzt ab, dann würde ich Peter Maffay vorher noch erwürgen. Dann wird er keiner mehr merken.
Wobei der natürlich auch im Schatten seiner Warze steht. Dann wird er eher über die Warze berichtet als über ihn. Ist ja nun mal so, weil die ist ja eigentlich der Star.
Das ist ganz schlimm, wir reden schon wieder so viel, insofern die erste Stunde ist vorbei.
Das gibt's doch nicht.
Tom, in der zweiten Stunde werden wir gleich mal ein bisschen näher auf deine Nebenprojekte eingehen.
Guck mal, mein T-Shirt hat die Farbe von Durchfall.
Das stimmt. Aber das sieht auf den ersten Blick aus, als wenn das deine Haut ist, weil es ist so farblich so abgestimmt.
Weil meine Haut durchfallfarben ist. Warum halten eigentlich Windeln Pipi, aber keinen Durchfall? Tom, sag doch mal, du bist ja auch Familienvater. Warum Das ist doch, beides dünn. Aber warum geht die Durchfallkacke sofort? Ist da irgendwie so ein Mechanismus, dass die selbst die Windel...
Am Rücken hoch.
Am Rücken hoch.
Du musst die Windel richtig schön eng machen.
Ich weiß. Das ist das Kind Stammatmung bekommen.
Da haben die Kinder auch so einen schönen Wespenteil. Ja, wie so eingeschnittene Chinesen. Nee, warum ist das so? Kann mal jemand aus der Pampers-Industrie das mir das mal bitte beantworten? Warum Durchfall nicht in die Windel geht, aber Pibi schon?
Ich finde, oh, diese Zeit.
Es ist doch...
Ich finde, man sollte Kindern direkt nach der Geburt, also Babys beibringen, hier selber abwischen, alles
und diese Zeit mit dem Durchfall. Wenn deine Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dass die vorbei ist, die kommt wieder, wenn du selber da reinkommst. Was meinst du, die Pfleger machen das später auch nicht gerne weg? Und das Problem ist bei Erwachsenenwindeln auch so. Und ältere Leute haben viel öfter Durchfall. Ist nun mal so.
Das und alles weitere. Gleich nach jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung oder so. Oder sie spielen. Enjoy spielt jetzt wahrscheinlich einen Song von David Guetta. Radio 1 spielt wieder Erfolg mit Brillenmann. Den wünsche ich mir nämlich, einen Spitzensong. Und alle anderen Sender können jetzt mal machen, was sie wollen. Wir sind gleich wieder da.
Mit Tom Schilling, unser Gast heute.
Ja, und
wir reden gleich über den Deutschen Filmpreis. Da habe ich dich nämlich einmal gesehen, aber nicht über dich, sondern über die Stimmung beim Deutschen Filmpreis. Von vor 2 Jahren. Oh, ob er da noch bleibt.
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, ihr Sanft und sorgfältig, hey. Die zweite Stunde.
Mit Olli Schulz.
Jan Böhmermann.
Und Tom Schilling ist auch dabei.
Herzlich willkommen, Tom. Sag mal, würdest du dich als Intellektuellen beachten?
Hey.
Ich habe eine Frage an Tom. Würdest du von dir sagen, ich beachte mich selber als intellektuell?
Ich beachte mich als... Ich beachte mich, ja, aber als intellektuell... Ich
habe mal eine dumme Frage, die meine ich ehrlich. Wenn du eine Rolle spielst im Film, ja, und dich danach von da... Gibt es einen Reinigungsprozess oder ist es wirklich so wie bei Bruno Ganz, der noch 7 Jahre danach als Hitler rumgelaufen ist, irgendwie nach dem Untergang? Gibt es einen Reinigungsprozess, wenn man mit einer Rolle fertig ist oder ist das einfach alles nur Arbeit und danach ist das vorbei?
Für mich ist das... Zwei Tage nach Ende des Drehs vorbei.
Ehrlich?
Ja.
Und dann ist auch wirklich over. Dann gibt's nichts mehr, was dich an den Film...
Aber bei Bruno Ganz ist natürlich ein anderes Problem. Es klebt ja eher die Rolle an ihm als in der Öffentlichkeit.
Er hat
dass er jetzt 10 Jahre danach immer noch als Hitler irgendwie aufwacht.
Er hat es nicht geschafft, durch seine Performance Hitler zu übertrumpfen. Er hat es nicht geschafft, Hitler in den Schatten zu stellen.
Ja, er müsste noch eine größere Rolle jetzt spielen als Hitler. Ne? Also
schwierig. Wer kann da noch sein?
Jesus Christus, Superstar.
Wobei die auf völlig unterschiedlichen Gebieten auch und unterschiedlich positiv und negativ besetzt aufgefallen sind, muss man vielleicht mal dazu sagen, viele Leute im ländlichen Raum hören jetzt zu und schwingen schon den Stift und wollen einen Leserbrief schreiben, dass Hitler und Jesus ja wohl nicht zu vergleichen sind.
Ja, komm.
Hitler war auch viel älter, als er angefangen hat.
Das stimmt, Hitler war viel älter. Der hat erst spät angefangen, war ein Spätstarter eigentlich, ne? Und kein Feedback-Typ. Du hast auch Nazis schon gespielt, das muss man einfach...
Ich habe auch schon Hitler gespielt, ja.
Quatsch, im Ernst, den jungen Hitler?
Ja, genau, der an der Kunstakademie scheitert.
Welcher Film? Was war das?
Der Film heißt Mein Kampf.
Das gibt's doch gar nicht! Und worum geht's da? Ist er verboten worden?
Gibt's den wirklich? Das weiß ich noch gar nicht. Ja.
Wie geht er denn aus? Gewinnt Hitler oder verliert er?
Das ist ein offenes Ende.
Ja, da soll der Zuschauer einfach mal sich überlegen, wie es weitergeht.
Wie lange ist das her?
Weiß nicht, ich kann mich so schlecht erinnern.
Aber wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? hast du dich vorbereitet?
Ja, da habe ich mich tatsächlich mal vorbereitet, ja.
Und hast du meinen Kampf gelesen dann?
Ich habe meinen Kampf gehört. Der Helmut Qualtinger hat das mal gelesen. Kennt ihr den?
Nee.
Ein österreichischer Kabarettist.
Ach, da hat er so Verballhornert gelesen.
Der hat es einfach nur vorgelesen, aber es war trotzdem irgendwie komisch.
In Deutschland macht das Serdar Somuncu. Der hat, glaube ich, das ist seine Paraderolle gewesen. Also. Der hat als Türke quasi meinen Kampf vorgelesen.
Das ist nachgemacht.
Und musstest du doch auch so sprechen die ganze Zeit.
Ja, das finde ich halt albern.
Das hat der Qualtinger nicht gemacht.
Aber musstest du sprechen?
Eigentlich nicht, nee. Nein. Nee, diese Sprache ist ja auch, das ist ja nur eine Redesprache, ne, von Hitler gewesen. Privat hat er ja total,
Mensch, grüß dich! Josef, wie geht die denn? Genau. Ja, guck mal, lass dich mal drücken hier,
mit so einem norddeutschen Dialekt geredet.
Na, Leute! Hallo, Leute, wie geht's euch?
Moin!
Adi, bist gut drauf, yo! kann mich nicht beklagen. Ja, aber das ist natürlich, angenommen, Hitler wäre damals aufgenommen worden, ne, an der Kunstakademie. Angenommen, er wäre
ein größer Künstler. Vielleicht ist es verschmähte Liebe.
Ach, da fällt mir was ein. Ich habe kürzlich bei meiner Oma die Garage ausgemistet. Ich habe noch so zwei riesengroße Bronzepferde in der Garage rumstehen. diesen Weg, weil ich weiß, es ist eine relative Untergrundradiosendung. Wenn ihr der Polizei nichts sagt, ich würde eins für 4,5 Millionen verkaufen, einfach eine kurze Nachricht in der Facebook. Das ist übrigens eine Sache, wofür wir die Facebook-Gruppe benutzen können. Nazi-Kunst verticken. Aber unter der Hand. Die ist ja so geheim, dass die Polizei, die ja sowieso Facebook völlig, die stehen davor und wissen nicht, wo sie drücken müssen. Das können wir doch mal machen. Da Nazi-Kunst verticken.
Das ist sehr gut. Sowieso irgendwas mit Geld machen.
Genau. Ich fliege ja regelmäßig nach London und kaufe mir so alte Orden und so.
Ja, finde ich super. Ich hab gerade noch mal ein Skript rausgesucht. Wir haben ja.
Oh.
Ich hab mal Tom. Hm. Du hast jetzt zwei. Du musst dich am Ende der Sendung heute entscheiden. Wir haben verschiedene Skripte. Bis jetzt gibt's die Möglichkeit, einmal das rationale Genie zu spielen oder Günther Jauch. Also das war die Idee von.
Jetzt wobei das ja oft dasselbe ist. Günther Jauch ist ein rationales Genie.
Ich habe mal auf meiner Facebook-Seite vor vielen Jahren eine Idee gepostet, da gab's keine Resonanz für. Und zwar eine HBO-Serie namens Eispiraten. Habe ich überlegt, ja. Eispiraten ist die neue Serie des Bezahlsenders HBO mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Eispiraten handelt von den beiden Nichtsnutzen Mike und Mike. Einer wird Mike geschrieben, normal, und der andere mit AI. Ja, okay. Mike und Mike, die beide, sie leben, die ihr Leben in den angesagten Elektroclubs von New York verbringen. Auf Ecstasy versuchen sie, liierte Mädchen davon zu überzeugen, sich von ihren festen Freunden zu trennen, um Callgirl zu werden. Ihr Geld verdienen sie mit der Belieferung von Crush-Eis in den angesagten Bars von New York. Was keiner weiß, das angeblich gefrorene Eis besteht nicht aus Wasser, sondern aus Pferdeejakulat. Irgendwann wird die Nachfrage nach dem besonderen Crush-Eis so groß, dass Mike und Mike sich in einer Spargelfabrik verstecken und eine Band gründen, die sich stark an die White Stripes orientiert. Als Jack White davon Wind bekommt, steigt er ins Crush-Eis-Geschäft ein und so beginnt der große Sturmlauf gegen die Mächtigen des Showbusiness. Als Mike und Mike letztendlich dem Kokain verfallen, taucht plötzlich ein alter Yogameister auf und nimmt die beiden mit auf eine Abenteuerfahrt, die sich gewaschen hat. Die erste Staffel wurde mit 6 Emmys ausgezeichnet, unter anderem für Meryl Streep als Darth Vader.
Aber muss man das mit den Emmys schon ins Exposé schreiben? Also, ich meine,
das ist so eine Abfuck-Geschichte wie Breaking Bad, weißt du?
Oh Gott.
Und das ist doch, die Leute lieben es doch, dirty und verrückt und so, ne? Ist das was für dich?
Ja, das wäre auf jeden Fall was.
Ist das überhaupt noch, nach Breaking Bad, kann man das überhaupt noch toppen mit so jemand, der so, also dass man noch so eine krasse Serie macht, die so wirklich so über den modernen Lifestyle und so handelt? Was ist denn los mit dir, Jan?
Ich habe Heuschnupfen.
Ach so, ich dachte.
Ich habe keine Emotionen, das sind nur Heuschnupfen.
Gefiel dir das besser als die Idee mit dem rationalen Genie?
Ich bin immer noch total bei dem Epilog, bei dem jungen Mann, der die Zaubertricks verrät in den Shows.
Es ist nicht so schlecht.
Das ist gar nicht
so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ich würde Millionen investieren in einen Dinosaurierfilm aus Deutschland. Nachdem das Saarland unter Leitung von Kathi Karrenbauer, der bekannten Schauspielerin, Dschungelcamp, Ex-Frau und Hintergittern, das Saarland jetzt sein USP verloren hat, nämlich die Geschwisterehe, das wurde da jetzt verboten vor kurzem, muss das Saarland in Deutschland wieder Punkte machen und nach oben kommen in den Charts der Bundesländer von Platz 16 nach oben. Und deswegen wird in der Nähe von Saarlouis ein großer Rübenacker umgebaut zum Dinosaurierpark. Und es werden da Dinosaurier gezüchtet, die im Kernforschungsinstitut in Jülich sowieso seit vielen, vielen tausend Jahren verbuddelt liegen und da werden Experimente mitgemacht und jetzt werden da so Eier ausgesetzt und es gibt quasi so eine Art Jurassic Park, nur halt in Deutschland. Und die Herausforderung wäre, zum einen alle großen deutschen Schauspieler zu besetzen, also als menschliche Darsteller und die Special Effects müssten halt auch komplett aus Deutschland kommen. Und dann, also als Filmexperte, meinst du, dass wir so ein Jurassic Park Ding SFX-mäßig leisten könnten?
Hinkriegen könnten.
Ja. SFX-mäßig erstmal nur.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon andere. Wir haben ja schon so Vulkanausbruch oder so, ne, für RTL.
Hai-Alarm auf Mallorca.
Hindenburg ist schon untergegangen.
Aber es soll nicht trashig werden.
Hast du schon Katastrophenfilm gespielt?
Nee.
Das fehlt noch, ne? Nee.
Wie Hannes Jennecke, der macht das immer gut. Glaubwürdig.
Hannes Jennecke.
Das ist eine absolute Katastrophe, wenn Hannes Jennecke spielt.
Hannes Jeneke ist geil, die Welt zu retten, Hannes Jeneke.
Nee, das ist schon nicht schlecht. Netter Typ.
Also, Katas, was fehlt dir? Hast du noch ein, das würde mich mal interessieren, gibt es so ein großes Ziel, einmal im Roland Emmerich-Film von Außerirdischen weggelasert werden oder so?
Nee, da sehe ich mich gar nicht.
Okay.
Ich hab noch, also, was sind das hier für Sackgassen, die hier, Gesprächssackgassen?
Ich hab nämlich noch ein, es geht ja darum, dass wir heute die Rolle, ich meine das hier ein bisschen ernst, ich schreibe ja
aber
wirklich...
Aber deine Sachen sind immer so lebensnah, deswegen finde ich die eigentlich,
aber was ist denn
wenn ich das so sagen darf.
Aber was sind denn an Dinosauriern und an Günther Jauch und Thomas Gottschalk nicht lebensnah? Erstmal lieben die Leute Dinosaurier. Ich denke auch vielleicht von so einer kommerziellen Seite her. Ich habe halt den kommerziellen Approach. Ich weiß halt, so ein Ding kriegst du nur finanziert, auch über die Medienstiftung und was weiß ich, Filmförderung, wenn das Ding irgendwie so ein bisschen funktioniert. Und so eine verrückte Geschichte, das meint jeder zweite Kunststudent und abgebrochener Kunstakademiker-Typ, der nicht irgendwie Diktator wird, der schreibt solche Sachen, wie du, Olli. Ja, ist doch so.
Aber das sind trotzdem Sachen, die Tom berührt es ja.
Ja, aber dann geht ja um Personal Taste.
Ja, aber da wirst du dann am Ende, merkst du dann, der Plot ist scheiße und dann fehlt wirklich Love Interest, keiner guckt sich das an, die Idee am Anfang ist zwar ganz gut und dahinter macht der Regisseur dann so eine Verzweiflungstat, alles schwarz-weiß und Opernmusik drunter.
Ja, reg dich nicht immer so auf. Tom Schilling ist unser heutiger Gast. Es gibt einen Song von dir, darüber wollte ich nämlich gleich noch mit dir reden. Das ist nämlich du mal, weißt du, was ich am 17.06. mache, Tom?
Nee.
Da gehe ich zum Tom Schilling Konzert.
Echt?
Ja, der spielt nämlich. Wo ist das nochmal? In Neukölln, ne?
Hey, wie heißt
das? Also in der Bar ohne Vernunft, oder?
In der Bar vom DT. Deutsches Theater.
Das in der Bar vom DT gehe ich am 17.06. Und das ist das allererste Konzert, was du spielst. Ist es so?
Ja, mit meiner Band Tom Schilling and the Jazz Kids.
Und darüber müssen wir gleich reden. Tom Chilling in the Jazz Kids.
Chilling, ja.
Tom Schilling in the Jazz Kids. Das und vieles weitere. Heute bei Sanft und Sorgfältig. Bis gleich. Jan, reg dich nicht so auf.
Ich muss gleich nochmal was loswerden.
Ja, machst du gleich.
Ey, this is Sunday. Sunday, bloody Sunday. Heute ist der 7. Juni ungefähr. Und hier sind Olli, Janni und Tommy. Wir sitzen zu dritt zusammen in Potsdam-Babelsberg. Das Wetter ist fantastisch. Heute 35 Grad. Berlin, Brandenburg, nie war es schöner. Wirklich.
Olli, Tommy und Janni, drei Nasen tanken super.
Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
Hattest du nicht mal mit Robert Stadlober die Idee, dass ihr eine Neuverfilmung macht von den Supernasen?
Ja.
Das ist aber verworfen worden, oder?
Ja, bisher kam es noch nicht dazu. Nee, aber das hätte ich mir gut vorstellen können, ja. Da wäre dann Robert Stadlober Gottschalk gewesen. Kannst du dir das immer noch vorstellen?
Aber du bist doch nicht Mike Krüger.
Nee, du bist ja nicht Mike Krüger, ganz im Ernst. Ich sehe dich da nicht als Mike Krüger, Tom.
Doch, die Nase.
Tom, sag mal, ich habe auch noch eine Frage an dich als Schauspieler. Ja. Verwendet man eigentlich genauso viel Energie auf die Vorbereitung von Rollen wie in die Selbstinszenierung seiner eigenen Schauspielerpersönlichkeit, mit der man zwischen den Rollen in der Öffentlichkeit auftritt? Anders gefragt, wie wichtig ist das Image eines Schauspielers für einen Schauspieler abseits von seinen Rollen?
Kommt drauf an, wie man sich positioniert, ne? Also es gibt ja auch Schauspieler, die sehr, sehr bekannt sind in Deutschland, von denen man aber noch nie einen Film gesehen hat.
Ach so, wie zum Beispiel Ralf Möller.
Ja, genau.
Weißt du, ich denke zum Beispiel, also ich verwende wahnsinnig viel Zeit darauf, ich möchte gerne als das Medienarschloch in die Geschichte eingehen. Also der Typ, mit dem keiner klarkommt, wo es ein bisschen schwierig ist und so hinter den Kulissen und der immer Sachen kaputt macht, Hotelzimmer verwüstet und sowas. Da verwende ich eigentlich 80% oder vielleicht sogar 90% meiner Zeit drauf.
Die ich glaube, das meinst du auch ein bisschen ernst gerade.
Und die restlichen 10%, ja, weil ich brauche einfach, weißt du, bei jeder Veranstaltung auf dem roten Teppich mit einer anderen Frau gesehen werden. Teilweise auch mit einem Mann, wo man nicht genau weiß, ist es ein Mann oder ist es eine Frau. Sexuell indifferent. Und diese ganze Geschichte, so 90% würde ich sagen. Meine Energie fließt eigentlich in meine... Das kriegt keiner mit, leider, weil ich nicht interessant genug bin. Aber ich verwende da sehr viel Energie drauf. Wie sieht das bei dir aus?
Kaum. Also kaum Energie.
Dass du dich von deiner Freundin trennst, weil es heißt, keine Ahnung, Mensch, Schatz, wir sind ja schon 3 Jahre zusammen, das ist in meiner Branche unüblich. Komm, lass uns mal wenigstens irgendwie eine Affäre einschieben. Sonst haben die nichts mehr zu schreiben, die Leute.
Nee, aber die Leute kennen mich ja auch immer nur so lange, wie mein Film im Kino ist. Also... Mich kennt man ja auch nicht.
Warst du eigentlich wirklich mal in den Schlagzeilen wegen sowas, dass sie oder hat sich mal irgendeine große Journalie an dich gewandt und wollte von dir eine Lebensstory haben oder war mal oder hast du einen Skandal oder dass du irgendwie so dein Privatleben veröffentlicht wurde? Nee, ne?
Nee, ich rufe dann immer gleich den Christian Scherz an, wenn irgendwie.
Sehr gut. Und den rufe ich auch oft an. Direkt, aus anderen Gründen.
Direktinformationen vom Star selber dann, ja?
Wie meinst du?
Also, dass du sie direkt dich bei mir, wenn es was Neues bei dir im Privatleben gibt, dann wendest du dich direkt an die Großen. Also
nee, wenn die Großen sich an mich wenden, dann rufe ich den Christian Scherz an.
Ach, das
und
ist
sag,
ein Anwalt.
Sie,
ja, Dr. Das ist Christian Scherz. Ist das wirklich dein Anwalt?
Auch? Für manche Sachen ja.
Ich kann ihn leider nicht mehr nehmen als Anwalt, weil er mich mal verklagt hat.
Wirklich?
Ja, das war, er hat die Vertretung von Lukas Podolski übernommen. Damals, als Lukas Podolski das nicht lustig fand, dass ich mich über ihn lustig gemacht habe.
Und da, die haben dich nackig gemacht, oder?
Nee, gar nicht. Die haben dreimal geklagt oder viermal sogar und es hat nie was gebracht.
Ach so.
Also hat halt eine Menge Geld gekostet. Und ich kann mich noch an Christian Scherz erinnern. Da vorne ist das alte, eine alte Villa am Beginn der Marlene-Dietrich-Allee hier in Potsdam-Babelsberg. Und da war mein Rechtsreferent. Damals in meinem Volontariat hat er die Jura, die Journalisten, Juristen-Seminare gegeben. Ganz netter, angenehmer Typ. Aber privat halt. Im Privatbereich. Man möchte nicht von ihm verklagt werden.
Hast du schon mal jemanden verklagt?
Nee.
Hättest du mal Lust?
Nö.
Nee. Hättest du mal Lust, du dummes Arschloch?
Nein, ich meine, eine Sache finde ich ganz reizvoll daran. Und zwar einfach nur einen Anwaltbescheid sagen, auf einmal kriegst du 20.000 Euro. Weißt du, für irgendwas, weil dir irgendjemand ein Foto von dir abgedruckt hat. Also ich habe neulich ein Foto von meinem Konzert auf meine Facebook-Seite gestellt. Zwei Tage später hat ein Fotograf geschrieben, ja, danke, dass du mein Foto benutzt hast.
Olli,
ich möchte gerne jetzt 800 Euro.
Zwei Regeln bei Sanft und Sorgfältig. Nicht über Flugzeugabstürze reden, bis es freigegeben ist vom Zentralrat hier der öffentlich-rechtlichen Bedenkenträger. Erstens.
Ja.
Und zweitens, keine Witze über Fotografen. Du
ist
weißt,
ja kein Witz, das ist die Wahrheit.
Ja, aber auch nicht, du weißt, die Fotografen getroffene Hunde, ne, das ist eine schwierige, die haben...
Ja, der, mit dem du Ärger hast,
der hat mir mit dem hattest du vor allem dann irgendwann Ärger.
Nee, der hat mir auf die Facebook-Seite geschrieben, vielleicht trifft man sich ja mal in Hamburg. Hat er wirklich geschrieben auf meiner Facebook-Seite. Und der sieht aus wie ein Streichholz.
Susanne Windisch macht hier nebenbei schon Notizen, weil ich glaube, es werden Sachen oder unterschreibst du unsere Autogrammkarten.
Wirklich? Tom,
ja.
Wir müssen mal kurz reden. Du hast mir erzählt, also ehrlich, du machst jetzt eine Sache, die ich ja immer sehr skeptisch erstmal beäuge, wenn Schauspieler anfangen, Musik zu machen. Ne? Ich erinnere mich halt immer an Josef, Jan-Josef Liefers, wenn er mit geschlossenen Augen alte Pudis-Klassiker singt oder so. Ne? Ist immer sehr befremdlich. Da ich deinen Geschmack als Schauspieler sehr gut finde, es ist auch kein Geschleim, sondern ich finde, du hast echt eine gute Trefferquote und suchst dir gute Rollen aus, kann ich mir nicht vorstellen, dass das scheiße wird. Ist es denn eine Sache, die du für dich, ist es gerade eine persönliche Leidenschaft oder schon eine, mit der du, ich meine, man geht auf die Bühne, um geliebt zu werden. Das ist ja noch, klingt zwar albern, aber so ist es ja. Was ist das mit der Musik genau? Machst du das, weil du Bock hast, auf die Bühne zu gehen oder weil du auch noch ein zweites Standbein, wenn das mit der Schauspielerei wegfällt, dass du da so Sänger werden kannst?
Ich, offen gestanden, weiß ich überhaupt nicht, warum ich das mache.
Wirklich nicht?
Ja.
Aber du bist ja immer Musik.
Also ich habe jetzt schon so viel Angst vor dem Konzert. Ich weiß nicht, warum ich es mir antue. Aber ich habe Songs geschrieben und
spielst du Gitarre auf der Bühne?
Ja. Ab und zu, ja. Mhm.
Und singst. Wie viele Songs?
Wir spielen so eine Stunde oder so.
Wie viele Leute in der Band?
Wir sind inklusive mir zu fünft.
Ganz miese Frage jetzt. Ja. Welche Stilrichtung?
Ja, das ist schwer. Ne?
Scheiße,
das ist total schwer. Haben wir neulich schon am Telefon drüber gesprochen, ne? Singer, Songwriter mit Band?
Ja.
Ja. Wie würde das heißen?
Hast du dich seelisch darauf vorbereitet, dass dann Leute sagen, ah, wieder mal ein Schauspieler, der singt?
Ich hoffe, dass die Leute nicht so streng sind, weil das ist während der Autorentage und die wollen da vielleicht einfach nur was trinken und so und wir machen da so ein bisschen die Hintergrundbespielung.
Nee, ich werde da sein, ich werde dann nur brüllen. Sei mal ruhig jetzt, Tommy singt gerade. Aber weißt du was? Grönemeyer und Westernhagen, beide angefangen als Schauspieler. Guck mal, was aus denen geworden ist. Die größten deutschen Volkssänger. Wenn ich in 2-3 Jahren vielleicht, wenn du merkst jetzt, okay, mehr als Oh Boy geht nicht, das war jetzt der Peak auf meine Schauspielerkarriere, vielleicht dann ist vielleicht das ja doch vielleicht noch eine Möglichkeit. Tom Schilling als Stadionrocker.
Ja, aber dass du das immer unter diesem Aspekt der Wirtschaft, gerade du unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit siehst, als wäre das dann, als müsste man noch ein zweites Standbein haben. Man kann ja einfach ganz normal arbeiten, wenn man...
Ja, ist ja normales Arbeiten.
Man macht ja aus Bock, macht man das doch und nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Das ist... Aus Bock kann ja auch Wirtschaft entstehen.
Hoffentlich, dass bei uns mal eines Tages hier Wirtschaftlichkeit sie einstellt. Das wäre mal schön.
Ja. Ach, also meinst du, das ist jetzt aber nicht, Stadionrocker ist nichts für dich,
ich
ne?
Ich weiß nicht, also ich bin noch nicht in der GEMA.
Das würde ich aber, in die GEMA würde ich auf jeden Fall. Da zahlst du im Jahr, glaube ich, 26 Euro Mitgliedsgebühren, da musst du richtig viel spielen, um die wieder rauszuholen. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, eine Ausschüttung von 50 Cent bekommen und ich bin nicht mal Musiker.
Kriegst du was von der
Kumpel aber
was
hallo. Rum?
Wirklich?
In der Klacki.
Sag mal, wie viel kriegst du ungefähr? Ich sag dir auch, wie viel ich VG Wort bekomme.
Von der GEMA?
Hm?
Kommt drauf an, wenn ich eine Platte, jetzt ist meine, ich war gerade auf Tour und du musst jeden Tag einen Bogen ausfüllen, welche Songs du gespielt hast und das summiert sich natürlich.
Nee, du musst jedes Mal,
wenn was im Radio gespielt wird, ich habe jetzt gerade eine...
Du musst selber GEMA zahlen, wenn du auf Tour bist, quasi.
Quatsch. Also du musst ankreuzen, was ich gespielt habe.
Ach so.
Und die Clubs zahlen das natürlich. Oder, ja, und ich habe jetzt gerade eine, soll ich das jetzt wirklich erzählen?
Nein, aber sag mal, in Monatsgehältern.
In Monatsgehältern sind das so Oh, das möchte ich nicht sagen. Dann heißt, weißt du, ich möchte das nicht sagen. Aber es gibt Momente, da waren das auch schon mal, da waren schon mal zwei Zahlen vorm Komma.
Zwei Zahlen vorm Komma?
Und dann lacht dann ein paar mehrere.
Zwei Zahlen vorm Komma?
Ja, komm, mach doch schön Musik jetzt. Ist ja, müssen wir Musik machen, Susanne?
Oh, hier, hier machen wir aber was GEMA-freies. Hier ist was von Sonoton. Eine Sonoton-CD.
Nee. Hier ist...
Komm, von Tom Schilling. Lass uns mal das... Lass uns,
ja, es gibt einen Song von dir, den wir spielen können. Schon einen auf iTunes. The Fischer Song?
Genau, den habe ich für den...
für die Fischerchöre aufgenommen?
Den habe ich aufgenommen für Oh Boy als Abspannsong, aber er wurde nicht genommen.
Dann hören wir ihn jetzt. Aber es ist noch nicht Abspannzeit bei uns trotzdem. Hier ist Tom Schilling mit Fischer Song.
Gute Abmoderation. Noch nicht Abspannzeit.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Herzlich willkommen zurück zu Sanft und sorgfältig. Ihrer, ja, heute ein bisschen tiefer gehenden Unterhaltungsshow am Sonntagnachmittag. Tom Schilling ist zu Gast, der Schauspieler.
Herzlich willkommen, Tom.
Musiker, Olli Schulz am Mikrofon, Jan Böhmermann ist hier. Ich war vor 3 Jahren beim Filmpreis in Berlin im Friedrichsstadtpalast. Und hab da zum ersten Mal so ein bisschen, du warst, glaube ich, auch da und es gab, du warst auch auf der Bühne, hast eine Laudatio gehalten, die habe ich nicht mehr so in Erinnerung, aber ich habe mich vor allen Dingen an die Atmosphäre, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war das erste Mal, dass ich das deutsche Filmgeschäft mal so gesammelt gesehen habe. Der Deutsche Filmpreis ist sowas wie der Deutsche Fernsehpreis, alle kommen da regelmäßig bekommen dann Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer den Publikumspreis, weil sie von der Jury nicht mit einem echten Preis bedacht werden und können sich dann quasi den Populärpreis noch abholen. Dann werden alle sind dann da und kriegen feiern schön, aber die Stimmung ist dann doch schon so ein bisschen anders, als man sich das so denkt und anders als in Hollywood. Es sitzt immer der Kulturstaatsminister oder die Kulturstaatsministerin in der ersten Reihe. Damals war das Dr. Bernd Neumann, ein Helmut Kohl-Intimus, den ich noch kenne. Das war der Bremer CDU-Chef. Der Chef der Bremer CDU, den habe ich als Reporter mal 2001 oder sowas, als jugendlicher Reporter mal. Entschuldigung, ich bin da hingegangen als quasi Volontär beim Radio und der hatte über mich ein Dossier angefertigt, wer ich denn sei, und es lag auf dem Tisch und habe ich dann, egal. Und der sitzt dann in der ersten Reihe, neben ihm dann Iris Berben als Chefin der Deutschen Filmakademie, und es wirkt dann doch so ein kleines bisschen wie so die Filmindustrie in Weißrussland, ehrlich gesagt. Also ein bisschen, es hat nichts von diesem amerikanischen Glamour, und man merkt vielen Schauspielern auch an, dass sie das auch so ein bisschen eklig finden da. Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Wie ist deine Einstellung dazu? Oder wie fühlst du dich bei solchen Veranstaltungen? Oder wie fühlst du dich mit Blick auf die deutsche Filmlandschaft? Wollen alle deutschen Filmstars nach Hollywood, weil es da freier und entspannter ist?
Ich glaube, kann ich nicht beantworten.
Wenn Christoph Waltz anruft und sagt, Tommy, komm rüber, ich habe ja auch für dich was abgestaubt gerade, eine Rolle.
Ja, kommt auf die Rolle natürlich an, ja.
Und du würdest aber nicht auf Bingo, wenn du jetzt einen narzisstischen Kindermörder spielen müsstest, ja, in Hollywood, auch ganz eklige Rolle, unangenehm, würdest du es machen nur für den Thrill, also dass du da drüben was machen könntest?
Na, unangenehm ist ja gut, ne? Also narzisstischer Kindermörder klingt ja erstmal extrem verlockend.
Wie geht ein narzisstischer Kindermörder?
Na, einer, der sich darauf
im Spiegelkabinett seine Morde begeht, oder was?
Oh Gott. Ja, okay, das ist sehr krass. Tom, schnelle kleine noch Rolle für dich. Rollenangebot von Olli Schulz. Von deinem alten Kumpel Olli Schulz.
Ey, was ist jetzt quasi meine nicht mal angedeutete Kritik am deutschen Filmwesen? Wird dann jetzt abgebügelt mit deinem Comedy-Quatsch, oder was?
Nein, es ist kein Comedy-Quatsch.
Ich finde das einfach...
Darf ich mal für Tom verantworten? Tom ist Schauspieler und kann sich nicht in unserer Sendung seine ganze Karriere ruinieren.
Das muss er ja auch gar nicht.
Was soll denn Tom sagen? Soll sagen, ja, das war scheiße, neben Iris Berben zu sitzen.
Aber Tom, sagst doch gar nicht neben Iris. Als Außenstehender sitze ich davor und denke mir, warum scharen sich alle bekannten deutschen Schauspieler um Monika Grütters herum? Eine staatlich bestellte Förderungsfrau, die quasi vom Staat... Also ich will jetzt nicht ganz dunkle Vergleiche ranziehen.
Da bist du mir zu... Da, weißt du was?
Aber ich verstehe das
überhaupt
nicht.
Da bin ich mehr Künstler. Mir ist es egal.
Ich denke da eher an Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, die dann nämlich diese geilen... Nee, nicht im Sinne von geilen Filmen, aber die Filme, die Leute gucken und die dann mit irgendwelchen B-Preisen überschüttet werden. Das finde ich dann irgendwie scheiße. Das finde ich irgendwie kacke.
Du meinst, die wahre Kunst wird nicht gewürdigt?
Nee, das ist nicht die wahre Kunst, aber es spielt absolut keine Rolle. Und es wird so getan, als wäre das irgendwas Wichtigeres und Schöneres, wenn man irgendwie eine Vollförderung bekommt. Mhm. Dabei ist es das halt nicht. So, und das ist einfach, hat sowas ganz...
Aber das ist doch bei allen Sachen so. Bigottes.
Der Til Schweiger, der reicht seine Filme aber auch nicht mehr ein. Man kann die gar nicht sichten. Also es ist ja eine Akademie, die Mitglieder gucken sich die Filme an und ich glaube, es sind 2000 oder so, wie in Amerika auch, und entscheiden dann, was der beste Film ist. Und der Til, glaube ich, der reicht seine Filme nicht mehr ein. Die können gar nicht bewertet werden.
Die werden nur vom Publikum bewertet. Und das ist ja auch wirklich die wahre Bewertung, sagt man dann ja auch so. Ne? Genau. Es geht ja um die Fans.
Ja, was ist das für eine Akademie, deren Vorsitzende die eine der bekanntesten Schauspielerinnen ist, die, ich sag mal, ich aus SketchUp hauptsächlich in Erinnerung habe. Und ihr Sohn, der Chef von der größten...
Iris Berben hat eine interessante Karriere.
Ja, hat sie, trotzdem ist aber auch, die guten Sachen sind wirklich die, wo ich immer denke, ja, sehr gut, wenn sie neben Dieter Krebs im Bett sitzt. Und es ist nun mal so, es tut mir leid. Und ihr Sohn ist quasi der Chef der größten deutschen Filmproduktionsfirma. Das ist irgendwie so ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen FIFA-Verhältnisse, aber es sind eigentlich FIFA-Verhältnisse.
Keine Ahnung. Tom, pass mal auf, eine Rolle noch.
Wieder abgebügelt, du dummes Arschloch.
Ich hab noch eine Rolle, die ich Tom gerne noch an Mann bringen möchte. Tom, pass mal auf. Ein junger Regisseur versucht...
Setz ich mich dann auf deinen Platz nämlich.
Du sitzt mit Ina Müller zusammen.
Nee.
Tom, ein junger Regisseur versucht den Film seines Lebens zu drehen. Er schafft's aber nicht, weil er keine geniale Idee hat. Er fährt nach München zum Grab von Rainer Werner Fassbinder und gräbt die Gebeine aus. Er nimmt die Knochen von Rainer Werner Fassbinder und macht daraus Seife und wäscht sich jeden Tag mit der Seife, ja? Und unter der Dusche hat er auf einmal die Idee seines Lebens. Er dreht seinen Film. Schlägt ein wie Meteorit in der deutschen Landschaft. Alle Preise. Der Regisseur wird der Superstar. Einziges Problem ist, der Geist von Rainer Werner Fassbinder, gespielt von Armin Rohde, erscheint jede Nacht vor dem Bett des jungen Regisseurs, den du natürlich spielst, so, ne? Jetzt muss der natürlich durch einen Exorzisten wieder aus der Wohnung, weil er bedroht nicht nur den jungen Regisseur, sondern auch seine ganze Familie muss wieder rausgeprügelt werden, aus der Wohnung, der Geist. Und dann kommt Joachim Kroll, lange nicht mehr gesehen, und spielt den Exorzisten, oder Kroll, wie er ausgesprochen wird, Joachim Kroll, und spielt den Exorzisten und stirbt aber bei dem Versuch, Armin Rohde aus deiner Wohnung, stirbt dabei. Und der letzte Kampf, der Showdown, du und Armin Rohde on the rooftop of the world, also in deinem Haus, weil du hast ein großes Haus, weil du zu sehr, sehr viel Geld gekommen bist. Sag mal schnell, wie findest du das?
Finde ich auch super.
Ist gut, ne?
Ja.
Ist echt deine beste Filmidee, finde ich aber auch. Da habe ich so oft drüber schon nachgedacht, über diese Idee.
Das ist eine gute Idee, ja, oder?
Vor allem die Vorstellung, dass Rainer Werner Fassbinder wiederkommt und gespielt von Armin Rohde, ist ein neuer Aspekt, der mir noch viel besser gefällt. Der ist ja fast noch besser als... sehr gut.
Ja, und ich habe aber ein bisschen Angst...
Ich würde es öffentlich nicht erzählen, weil sonst macht das jemand.
Ja, Tom, lieber die rationale Zaubernummer oder die Rainer Werner Fassbinder-Nummer? Du musst dich entscheiden, komm.
Ich glaube, die Zauberer-Nummer hat mehr Potenzial, weil Fassbinder kennt ja kein Schwein mehr.
Ja, aber die Fassbinder-Nummer ist eine Komödie auch ein bisschen, oder? Mit der Seife und so.
Seife aus Menschen gemacht, das ist lustig.
Nicht gut?
Ich finde beides super.
Gefällt dir
Vielleicht
beides?
Kann man die Ideen kombinieren.
Ja, dann setzen wir uns mal zusammen, dann mache ich das Skript. Ich schreibe dir die Rolle deines Lebens.
Cool.
Und du schreibst mir den Song meines Lebens dafür.
Okay, ich schenke dir einen.
Ja. Ja, hast du einen über oder hast du mit Mühe und Not 8 für die Show zusammengekriegt?
Und am Ende noch was von, hier ist noch was von Silly.
Coverst du was?
Soll ich was von dir covern?
Nein, ja, was würdest du von mir covern? Das ist eine narzisstische Frage. Welchen meiner großartigen Songs willst du covern, Tom?
Sollen wir Boogeyman spielen?
Oh ja,
okay. Schöner Song.
Dann müssen wir nochmal üben. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen.
Gutes Musikvideo übrigens.
Dankeschön, der hat die Bild- und Tonfabrik gemacht.
Wer ist das denn?
So ein kleines Underground-Label.
Sind die auch Mitglied in unserer Facebook-Geheimgruppe?
Noch nicht, aber wir müssen schon wieder Pause machen. Ach Tom, das geht hier alles so schnell, weil wir beide so viel labern. Ich wollte noch ein bisschen was rauskitzeln aus Tom Schilling heute.
Ich habe gerade eine geile Idee für einen deutschen Jazz Evergreen.
Und zwar?
Analog zu Take 5. Machen wir einfach nimm 2. Vielleicht als Werbesong.
Wir verraten so viele gute Ideen. Ich habe vor zwei Jahren in der Sendung mal gesagt, es müsste eine Fernsehsendung geben, die Sängertausch heißt. Zum Beispiel eine Woche singt der Sänger von Rammstein bei Hosen und sonst. Und auf einmal gibt es Sing My Song. Und ich schwöre, das haben die von mir geklaut. Stimmt. Ich schwör's dir wirklich. So, ich bin verbittert schon wieder. Wir machen ein bisschen Musik, wir machen ein bisschen Stimmung. Hier ist ein Song von mir.
Nee, Olli, bitte sag nicht deine eigenen Songs an. Hier ist ein Song von Olli Schulz. Hier ist Boogeyman.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Hier ist das sorgfältig.
Ey, das war die berühmte Rede aus dem Sportpalast von Marius Müller-Westernhagen.
Tom, sagst du das auch, wenn du auf der Bühne stehst vor deinem ersten Konzert? Vor dem ersten Lied, bitte. Wenn Tom Schelling sein erstes Konzert gibt, am 17.06. ist das, oder? allererste Ansage auf der Bühne.
Oder sowas wie, keiner hat geglaubt, dass ich es schaffe. Aber ich sage euch, fick ja! Fick ja! So, bevor überhaupt irgendwas losging mit viel zu großem Selbstbewusstsein. Ich muss mich entschuldigen, Tom, dass ich jetzt hier meine generelle Filmindustrie... Kritik. Das ist so ein bisschen so wie einem nicht ausverkauften Publikum vorzuwerfen, dass es nicht ausverkauft ist. Du kannst ja nichts dafür. Du kannst ja als einer der wenigen nichts dafür. Aber es ist natürlich, diese Sehnsucht nach einer entspannten Unterhaltungsindustrie, ne? Du sagst ja auch, du würdest gerne mal in einer Komödie mitspielen, aber es gibt so wenig gute. Warum gibt es so wenig gute Komödien? Es gibt doch schlaue Leute in dem Land, aber die werden lieber Ärzte und Rechtsanwälte, statt sich hinzusetzen, um was Lustiges zu schreiben.
Ja, der Olli muss das machen. Ich bin mir sicher, dass das auch durchgeht. Mit den richtigen Partnern.
Ich habe wirklich noch zwei geniale Ideen, die kann ich, aber ich habe ein bisschen Angst, weil wenn ich meine ganzen Ideen hier raushaue.
Das kriegt aber hier keiner mit, wirklich nicht. Und so ein Ding kriegst du auch nicht finanziert, wenn irgend so einer, so ein dahergelaufener Kunststudent sowas einreicht, dann sagen die ja, tick, tick. Und bei dir sagen sie, interessant.
Ich hätte noch so eine Mega-Rolle für dich, Tom. Ich könnte dir wirklich, Tom, lass uns mal privat treffen. Ich habe einige Rollen für dich am Start. Wirklich, ich habe noch eine super Idee für eine Serie, 10-teilige Serie. Du als Typ, der immer mit einer...
Du verrätst es jetzt ja schon.
Ja, stimmt, darf ich nicht. Ach Mann, ey. Müssen wir gleich...
Die Sendung ist ja gleich zu Ende. Das war schön, dass du da bist, warst. Das war wirklich, das war sehr nett. Und nach Potsdam vor allem extra gekommen bist. Alle sind nach Potsdam gekommen heute.
Du hast so eine beruhigende Ausstrahlung auf mich immer. War das eigentlich, wir haben ja, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, wir haben vor 2 Jahren diese Arte-Sendung zusammen gemacht. Du hast mich auf meinem Konzert besucht, da haben wir uns unterhalten nochmal über die Sendung. Mhm. Hast du sie bis heute nicht gesehen? Stimmt es tatsächlich?
Nee, ich lese immer nur die Kommentare.
Wie auf YouTube oder was? Hast du die durchgelesen? Ja. Aber du hast die Sendung selber nie gesehen.
Ja, nee. Ich bin so ein Sadomaso. So ein Typ. Also vielleicht ist die Sendung gar nicht so schlimm, wie ich sie in Erinnerung habe, aber durch die Kommentare wird sie halt echt.
Wir hatten uns, als wir die Sendung gemacht haben, lange, lange, viele Jahre eigentlich nicht gesehen und haben so ein bisschen mehr gefremdelt vielleicht, weil jeder so auch nicht wusste, wie ist der andere drauf. Ich wusste nicht, auf welchem spirituellen Trip du gerade bist oder welche Rolle und du wusstest jetzt auch nicht genau. Wir hatten so eine Anlaufschwierigkeit, oder?
Ja, wir hatten so ein bisschen das Problem der Kameras, ne? Also als wir kurz auf der Party da oben waren, wo die Kameras nicht mit waren.
Da war geil.
Da flutschte es.
Aber wer hätte ahnen können, dass da Kameras dabei sind bei der Fernsehsendung, ne?
Das stimmt, wer hätte das ahnen können. Auf alle Fälle habe ich mir die Sendung dann auch nochmal angeguckt und war relativ, also nicht alles, ich habe so durchgeskippt und war relativ zufrieden mit dem Endergebnis. Ich dachte, es hätte auch viel schlimmer ausgehen
können. Für dich, für Tom oder für alle?
Nö, für Tom kommt sowieso cool weg, weil Tom hat, ist natürlich auch Schauspieler und kann einfach auch mal zurückschalten, während ich immer denke, muss irgendwas abliefern. Bei dir finden das Leute auch toll, dass du einfach nur da bist. Kann man mal auch sagen, weil du irgendwas ausstrahlst. So, das liegt vielleicht daran, dass du Schauspieler bist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist eine blöde Theorie vielleicht auch.
Total.
Dumme Theorie, ja. Oder? Aber ich glaube, Leute freuen sich.
Weil eigentlich muss man ja performen, ne?
Aber es ist ja auch, performen ist ja die große Kunst, wenn man halt auch mal nicht so viel redet oder nicht so viel. Im Radio ist das natürlich schlecht, aber vor der Kamera ist das ganz
gut. Geht auch. Man kann im Radio auch durch nichts sagen, performen.
In ist jetzt der Film auch nicht, legt jetzt auch nicht so viel Gewicht auf dem Text, den du sprichst unbedingt, oder? Mhm. Du bist da auch so einfach, du wandelst durchs Bild so ein bisschen. Ja. Bist du faul, manchmal Text zu lernen?
Unglaublich faul.
Der Tom sagt.
Muss ihn aber auch immer frisch halten. Besten gar nicht lernen.
Der sagt nur Filme zu, wo er wenig Text hat. Ganz wenig Text. Der will durch seine Aura überzeugen.
So. Tom, letzter guter Film, ich finde es immer interessant, was Schauspieler geil finden. Letzter geiler Film, den du gesehen hast, von dem du sagen würdest, unbedingt angucken, hat mich mitgerissen.
Ey, fuck, ich vergesse immer alles.
Woran liegt das?
Weiß ich nicht, dass ich mich nur um mich selbst kreise. Ich bin so...
Aber eng für
narzisstisch.
Gib unseren Hörern mal einen.
Einen guten Film.
Dr. Chicago.
Oh Gott, jetzt bin ich richtig blockiert. Wofür geht man denn gerade ins Kino? Ich gehe so selten
ins
Kino.
Hast du Mad Max gesehen? Schau,
okay, ich habe zum Beispiel diesen Film B-Movie. Ja, Lust and Sound of Berlin geguckt.
B-Movie, der mit den Bienen?
Ein Dokumentarfilm über die Subkultur der 80er.
Ist der gut?
Der ist gut. Das ist, ich habe ja selber einen gemacht, der hieß Tod den Hippies, es lebe der Punk, der die gleiche Zeit thematisiert.
Darüber wollte ich so gern mit dir reden, dem Film.
Und das funktioniert natürlich gar nicht, habe ich dann rausbekommen, ne? Weil Subkultur zum Beispiel bietet sich gar nicht an, das zu fiktionalisieren. Ne? Der Dokumentarfilm ist super.
Wie war das, mit Oskar Röhler zu arbeiten?
Ja, auf jeden Fall
anstrengend,
ja.
Und ja. Der Film sah ganz interessant aus. Ich fand nur den Namen Tod in Hippies, das war mal zerreißerisch. War das der von Anfang an klar, dass der Film so heißen soll?
Ja, das der sollte immer so heißen.
Hm. Das ist keine Mitspracherecht auch, oder?
Ist das der, wo
ich hatte keinen besseren Titel.
Wo Wilson Gonzalez auch mitspielt?
Mhm.
Als Punker?
Da als ich die, Zuhälter.
Als Zuhälter, achso, da habe ich mich die Dreharbeiten über Twitter relativ nah verfolgt, weil ich ihm folge auf Twitter.
Kann man das so frech gefragt, war der Film Erfolg?
Der Film hatte 35.000 Zuschauer auf ein Budget von 2,5 oder 3 Millionen. Also hat sich so knapp
mal,
nicht gerechnet.
Soll ich mal was sagen? Wir haben auf ein Budget von, ich sag mal, knapp 1.000 pro Woche, haben wir mehr oder weniger als 35.000 Leute, die das hören. Was wir hier machen. Weil dann kannst du nämlich theoretisch das gegenrechnen und kannst dann sagen, guck mal, wenn wir, ab wann rechnet sich unsere Sendung? Ich würde sagen, ab 1.000 Zuhörer. Wir haben ein bisschen mehr als 1.000. 2.000 vielleicht, 3.000. Und den Überschuss kannst du mitnehmen vielleicht, um so ein kommerzielles Ausgeglichenheitsgefühl mit
wenigstens mitzunehmen. Mit anderen Worten, Tom, komm zu uns zum Radio.
Komm zu uns zum Radio. Hier ist nämlich, hier muss man nicht viel machen und da sein, Kaffee trinken. Ab und zu bringt einer Schnittchen vorbei. Wir haben tolle Schnittchen heute. Und kommerziell, diesen kommerziellen Druck, da uns fragt auch keiner, ob das irgendwie kommerziell erfolgreich ist. War das ein Erfolg? Ist unsere Sendung ein Erfolg? Was ist das überhaupt für eine Frage zum Abschluss? War der Film ein Erfolg?
Ich meine damit, ob das Geld wieder reingekommen ist, so für den Film.
Ist das deine Definition von Erfolg? Du bist so amerikanisch.
Ich meine letzte Platte, wenn ich mal sagen, ist auf Platz 4 in die deutschen Charts. Das ist ein Erfolg gewesen für mich. Das habe ich noch nie gehabt. Da freue ich mich.
Kam das Geld wieder rein?
Ja.
Big time.
Naja, also ich bin ja der Einzige von uns drei, der mit dem Cabrio zur Arbeit fährt. Ich weiß nicht, wie es so
aussieht. Bist du jetzt schon wieder mit dem Cabrio da?
Quatsch, Mann, ich bin mit meinem normalen Kombi da. Ich hatte einmal ein Cabrio hier. Da sind die Leute gleich steil gegangen. Olli Schulz, jetzt ist er kommerziell geworden.
Was meinst du, was Gunter Gabriel in Hamburg alles über dich erzählt? Den wir auf dem Kaiserdamm getroffen haben, in seinem Toyota Corolla.
Tom, kennst du die Frauenanmache von Gunter Gabriel?
Erzähl.
Der kauft sich beim Blumenladen so Samen.
Ja.
Und dann schreibt er seine Telefonnummer darauf und gibt einer Frau, die dann sagt, hier hast du schon mal meinen Samen. Ich kann nicht so schlecht.
Über Rudi Carrell gibt es ja die Geschichte, dass er regelmäßig die Damen bei sich im Büro
ausgezogen hat.
Nein, an die Brüste gegangen ist, die Brüste gedrückt hat und gemacht hat. Ist eine Geschichte, die sich also von mehreren unabhängigen Quellen sich über Rudi Carrell in der Branche erzählt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Störung der Totenruhe ist, wenn man das, aber es ist.
Hast du noch einen Insider für uns?
Nee.
Was ist deine Frauenanmache, Tom? Ich mache immer, darf ich dich auf was aufmerksam machen?
Ja, erstmal einen Dämpfer. Ja.
Einen Dämpfer kriegen, ne?
Ja, nee, erstmal einen Dämpfer geben. Das, das habe ich mal gelesen, das ist gut. Ja, ja.
Erstmal so, wenn man kein Interesse hat. Ja. Ne? Ich gehe zu Frauen und sage, kann ich dich auf was aufmerksam machen? Da sagt die, auf was denn? Sag ich, auf mich.
Hm, okay.
Na gut. Naja, launisches Ende. Das war heute sanft und sorgfältig.
Ja, guck mal, Susanne macht dieses ich sag, Mann, ich bin auch irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich fühle mich so entkernt durch diese Sendung heute. Ich bin so richtig, als hätte man mir irgendwie den Stängel mit den Kernen rausgezogen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Weil wir uns,
wie so ein Stöpsel gezogen. Weil ihr in eurer Berliner Kunstwelt hier seid. Und ich bin ein Typ vom Land. Ich komme aus Westdeutschland hierher gefahren heute. Ich werde allein erschlagen durch die Hauptstadt. Dann sitzt hier so ein quasi ein deutscher Schauspiel-Superstar. Olli Schulz, braun gebrannt mit seinem fucking Cabrio, fährt hier vor. Ich bin mit meiner provinziellen Art überhaupt nicht mit. Hab Schweißflecken wie Nordseeinseln unter den Armen. Mein Hemd sieht aus wie Durchfall. Heute habe ich mich gefühlt wie so ein Hörer von
Sachen. Ich mach mal das Auto.
Ich habe mich gefühlt wie so ein.
Wie so ein. Sieht aus wie unser Hörer. Völlig durch, ey. So, jetzt mal ein Outro.
Ist das auch was von André Heller?
Nee, das ist Hermann von Feen.
Die Verkäuferin bei Subway hat mir immer ein bisschen mehr.
Liebe Freunde,
Gurke,
das war
drauf
sanft
getan.
Und sorgfältig. Heute mit Tom Schilling
bei Kams.
Danke, Tom, dass du vorbeigekommen bist.
An der Theke.
Bist.
Ja,
danke für die Einladung.
Die Frau war tätowiert.
Die Reinigung, ne?
Das war eine Selbstreinigung.
Die hast du versprochen.
Mit den Namen ihrer
war ein bisschen
Kinder.
Ja, war so ein
oder?
Bisschen so, ja.
Ist auch gut für dein Image, wenn du mit zwei Vollidioten wie uns zusammen im Radio machst. Und
wir treffen uns wegen der Geschichte.
Jimmy
ne?
Blue.
Wir sehen uns wegen den Drehbüchern und am 17.06. bin ich in der Bar der...
Des DT.
Schamlose
das Deutsche Theater.
Und
Berlin.
Wenn du deinen Auftritt verkackst, Tom, ne?
Ja.
Wenn alles daneben geht, ich würde hinter der Bühne stehen und dich in den Arm nehmen. Wirklich, ich bin für dich da.
Danke.
Schamlose Promo.
So, Jan singt noch ein bisschen Hermann von Feen.
Kleiner Vogel.
Tom und ich gehen noch einen Kaffee trinken.
Bis nächste Woche. Sanft und sorgfältig. bald mit Ina Müller. Ich rieche nach Deo. Obwohl ich erst gestern das letzte Mal Deo benutzt habe. Schöne Sendung heute.
War eine gute Sendung.
Kommen Sie in unsere geheime Facebook-Gruppe. Sie werden sie nicht finden. Unsere Gruppe wird Sie finden.
Oder kommen Sie auf meine geheime MySpace-Seite. Tschüss.
Gibt's das noch?
Tschüss. MySpace? Ich glaube, gibt's noch. Ist noch keiner mehr da. Danke, Tom. Tschüss.